Alright, wie heißt es immer so schön? Erfolg hat nichts mit Geschenken zu tun, Erfolg hat nichts mit Glück zu tun und du wirst erfolgreich, wenn du all deinen Fokus einer Sache widmest, niemals den Glauben verlierst, rausgehst und handelst. Und ich glaube, dieses Zitat passt oder auch dieser Spruch passt sehr, sehr gut zu dem Gast, den ich heute hier mit dabei habe, denn ich habe heute hier jemanden mit dabei, dem, glaube ich, im Leben nichts geschenkt wurde. Ja, jemand, der sehr, sehr hart arbeiten musste für seine Ziele und Träume und jemanden, der auch in jungen Jahren wirklich schon, ja, viel erreicht hat. Wir sind altersmäßig, glaube ich, sogar nur ein, zwei Jahre auseinander. Und ich habe heute hier einen ganz speziellen Gast. Ich sage jetzt direkt schon mal herzlich willkommen hier, Larry, in diesem Podcast. Kannst du mich gut hören? Passt alles?
Hey Max, ja, es ist mir eine Ehre, dass ich dabei sein kann.
Sehr
Ich finde
gut.
es super, dass es so spontan geklappt hat und ich freue mich natürlich, Gast in deinem Podcast sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir können ja auch gleich noch vielleicht mal kurz ein bisschen leaken, wie das entstanden ist auch, weil wir haben ja selber auch schon immer so ein bisschen sporadischen Kontakt gehabt über die Jahre. Ich meine, gerade wenn man jung ist und auch so in der Online-Branche irgendwie unterwegs ist oder so, kennt man sich ja irgendwie vom Hören und vom Sehen und so weiter. Und bei mir ist tatsächlich so, ich verfolge den Larry schon sehr, sehr lange. Weil ich damals auch so deine Story so inspirierend fand, so vom Schulabbrecher zum Millionär. Und ich war ja damals zwar kein Schulabbrecher, aber ich war ja auch jemand, der, sage ich mal, ohne Geld in seinem Kinderzimmer gestartet hat, der auch nie eine Ausbildung oder ein Studium gemacht hat und so weiter. Und das fand ich super spannend und deswegen finde ich es auch super cool, dass wir heute hier diese Podcast-Folge aufnehmen, weil ich höre immer voll oft bei mir so, ja, Max ist so ein Ausnahme. So eine Ausnahmeperson, der hatte irgendwie Glück oder so. Und jetzt habe ich heute jemanden hier dabei, der eigentlich genauso jung ist wie ich und der ja schon so viel in seinem Leben auch erreicht hat und durchgemacht hat. Und ich glaube, dass es heute hier eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge ist, weil wir einfach mal wirklich von zwei Perspektiven eigentlich beweisen können, dass es kein Glück ist, sondern eigentlich harte Arbeit ist und natürlich auch noch ein paar andere Faktoren beinhaltet, dass man erfolgreich wird. Und deswegen, ja, sage ich auch nochmal Danke. Vielleicht kannst du dich noch für die Leute hier jetzt aus diesem Podcast, weil ich denke, viele kennen dich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wer bist du, wie alt bist du und was machst du eigentlich so, wenn man das beschreiben kann?
Ja, erstmal vielen, vielen Dank auch für die Blumen und dein cooles Intro über mich. Ich glaube, es ist super spannend, dass wir das heute zusammen machen. Ich glaube, selbst wenn du jetzt nicht Schulabbrecher bist, wir beide haben nicht Unternehmertum studiert und haben es
Ja.
trotzdem durchgezogen. Wir sind beide, glaube ich, nicht auf Harvard gegangen oder Wales oder sonstige coolen, bekannten, renommierten Universitäten. Und ja, vielleicht kurz zu mir. Wer bin ich? Was mache ich? Ich bin der Larry. Ich bin aktuell 26 Jahre alt, komme aus Wien, wurde in Wien geboren, bin auch in Wien aufgewachsen, kann man so sagen, habe aktuell 8 verschiedene Unternehmen. Wenn
Krass.
mich einer fragt, was ich mache, dann sage ich immer, ich bin Serial Entrepreneur. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sich jetzt auf den Medizinhandel fokussiert hat oder sich einen Weg geebnet hat. Ich denke, gerade im Unternehmertum sollte man, wenn es einem Spaß macht, Dinge auszuprobieren, sollte man auch diese Kreativität wollen und freiem Lauf geben. Und das ist das, was ich gemacht habe. Also kurz zusammengefasst, ich bin nach wie vor im Regierungsgeschäft tätig. Also wir nehmen an Ausschreibungen teil. Das ist auch der Bereich, wo ich meinen größten Durchbruch gehabt habe. Und
Ja.
natürlich, ja, also zum ersten Mal in meinem Leben nach so erfolgreichen Deals musste ich auch irgendwie lernen, das Geld, was man verdient hat, nicht einfach auf der Bank liegen zu lassen oder es nur für Konsum auszugeben, sondern auch damit zu arbeiten. Und ich glaube, echter Wohlstand ist nicht 1 Million Euro am Konto, sondern tatsächlich das, was man aus dem Geld macht, wie man es vermehrt. Weil wenn man aus 1 Million beispielsweise konstant 10% macht, und ich rede hier von 100.000, kann man ein sehr, sehr gutes Leben führen, nur durch erfolgreiches Investieren, ohne zu arbeiten. Und genau, und in diesem Kapitel war ich die letzten Jahre unterwegs, nachdem ich meinen unerwarteten Geschäftserfolg durch die Regierungsdeals geschafft habe. Und ja, bin aktuell auch Immobilieninvestor, halte einige kleinere Fachmarktzentren in Österreich, beziehungsweise bin Teilhaber davon, investiere regelmäßig in Immobilien, als auch generell am Finanzmarkt.
Ja, das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Ich bin auch froh, dass du schon mal so ein paar coole Sachen angeschnitten hast, weil ich glaube, dass gerade für die Leute hier es auch spannend ist, dass wir vielleicht auch später mal noch in dieses Thema Investment so ein bisschen reingehen, ja. Also das ist natürlich ja auch eben, was man ja immer wieder sagt, ja, dass man Reichtum aufbaut, nicht mit dem Geld, welches man verdient, sondern mit dem Geld, welches man sich spart und welches man richtig, sage ich mal, auch investiert und für sich arbeiten lässt. Deswegen auch das ist ein spannendes Thema. Und vielleicht können wir eine kleine Sache schon mal vorwegnehmen. Vielleicht kannst du mal erwähnen, was war so dein größter Deal? Du hast ja einen so einen großen Deal gemacht. Von welcher Summe spricht man da?
Also der allererste Medizindeal waren 45 Millionen Euro netto. Also das war eine Bruttorechnung von 53 Millionen an das Bundesministerium für Gesundheit.
Krass.
Ja, das war eigentlich kurz nach Corona, also oder
Ja.
nicht nach kurz Corona, sondern mittendrin. Corona ist eingetreten, alles, was ich hier aufgebaut habe, ist auf einmal, wie soll ich sagen, zerbrochen. Ja, also
Ja.
es, ich würde es mal tatsächlich zerbrochen nennen, weil es zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Ausweg gab. Ja, wir hatten ja über 30 Online-Shops gehabt, zum Teil welche, die über 1 Million umgesetzt haben im Monat. Das war sehr erfolgreich, jedoch wenn du von heute auf morgen einen weltweiten Lockdown hast, wo die Flieger die Ware nicht mehr liefern, dann kann man eigentlich nichts machen, außer zusperren und warten, bis das einfach, bis sich die Welt normalisiert. Und gleichzeitig hatten wir auch eine relativ erfolgreiche Agentur gehabt, wo wir eben das Marketing für andere Unternehmen übernommen haben. Ich rede jetzt von beispielsweise 360-Grad-Fotografie oder generell mehr präsent online zu sein.
Ja.
Und alle Verträge wurden auch gecancelt. Das war
Krass.
natürlich auch ziemlich schmerzhaft.
Ja.
Und so sind wir dann in Richtung Medizinhandel gegangen. Das war aber zufällig. Jemand aus meinem Netzwerk, ein ehemaliger Geschäftspartner, mit dem mich schon etwas versucht habe, was aber nicht erfolgreich geworden ist und somit auch ein wichtiger Punkt vielleicht für alle Zuschauer. Auch wenn die Erfolge nicht gleich kommen, man weiß nicht, welche Samen man sät, die vielleicht dann doch, die man doch in Jahren später daraufhin ernten kann. Und das war genauso der Fall. Also er hat mich angerufen, hat gemeint, hey, ich kenne dich ja noch von der E-Commerce-Zeit. Du bist sicher super gut vernetzt. Die ganze Welt braucht Schutzausrüstung. Ich habe da einige gute Kontakte, wo ich dir dabei helfen kann, eventuell an Ausschreibungen teilzunehmen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und ich glaube, das war tatsächlich irgendwann gegen März, haben wir teilgenommen an der Ausschreibung. Und 1,5 Monate später haben wir geliefert. Und das war dann natürlich ein Zeitpunkt, wo ich bis heute nicht fassen kann, wie schnell es ging
Ja.
und wie krass die Differenz war. Weil wenn du wirklich 2, 3 Monate dir den Kopf zerbrochen hast davor, ob du jemals eine Zukunft haben wirst und keinen Ausweg aktuell hast, wie man Geld verdient. Ich meine, es war zwar den Umständen entsprechend so, dass alle auf einmal kein Geld mehr verdient haben, bis auf die Arbeitnehmer. Die haben ja dann noch die Förderungen vom Staat bekommen, die Gehälter wurden ausbezahlt, aber ich war eben nicht Arbeitnehmer. Und das war mein Riesenproblem. Und von heute auf morgen musste ich dennoch die Miete bezahlen, meine Mitarbeiter bezahlen, mein Team bezahlen, mit dem ich schon über 5 Jahre zusammengearbeitet habe. Und ich habe da einfach keinen Ausweg gefunden und dann dachte ich mir, hey, was kann ich denn noch verlieren, außer das einfach zu machen?
Ja.
Und 3 Monate später war das einer der größten Regierungsdeals, die es je in Deutschland gab, vor allem
Ja.
in dem Bereich. Und ich hatte auf einmal eine Summe am Konto, wo ich tatsächlich nicht dachte, dass das je passieren wird. Ja, also ich bin schon mittlerweile ein selbstbewusster Mensch geworden. Aber ich hätte es jetzt nicht erwartet. Ja, also das ist, glaube ich, kann man schon so sagen, ähnlich vom Gefühl her. Natürlich, man hat hohe Risiken gehabt. Man hat wirklich, wirklich hart gearbeitet dafür und man hat bis zur letzten Sekunde hochgepokert und auch wirklich alles versucht und sein Bestes gegeben. Aber dennoch waren die Chancen so gering, dass es klappt, dass es mich extrem geflasht hat. Also mir war wirklich übel, als das Geld angekommen ist am Konto. Es ist unbeschreiblich.
Ja.
Und viel schlimmer oder viel, viel heftiger, würde ich sogar sagen, war, was danach gekommen ist. Ja, also dann wurden wir ja anerkannt von der deutschen Regierung und
Ja.
welche Deals wir dann hatten mit anderen Institutionen, also öffentlichen Händen, der österreichischen Gebietskrankenkasse, Pensionsversicherung, Sozialversicherungsanstalt. Es hat einfach nicht mehr aufgehört. Also das war Da habe ich mir echt auf einmal gedacht, also 5 Jahre lang natürlich hat man den Drive und hat alles gegeben, um erfolgreich zu werden. Und auf einmal kommst du in ein Stadium hinein, wo du solche Unsummen an Geld verdienst, wo du wirklich dran zweifelst, warum gehen eigentlich manche Menschen den konventionellen Weg? Also da, ich hatte da Deals gehabt, da waren auf einmal eben 5, 6 Millionen Euro am Konto,
Ja.
wo ich mir echt dachte, selbst wenn ich jetzt Vice President bei Microsoft werde oder schieß mich tot von Atos und ich würde tatsächlich ein Gehalt beziehen von 20 netto, wenn ich die ganzen 20.000 netto an die Seite spare, würde es mich dennoch Jahre brauchen, um das zu verdienen. Und wenn wir jetzt vom Otto Normalverbraucher sprechen, der jetzt eben ja, 2,5 netto verdient, der wird das vielleicht auf 20, 30 Jahre nicht mal angespart haben oder
Ja.
je verdient haben. Und ja, das war ein Riesenflash für mich, muss ich ehrlich gesagt.
Ja, das ist schon richtig verrückt. Und man muss auch sagen, da sieht man auch einfach mal so ein bisschen, ja, das Thema mit der freien Wirtschaft. Ja, wir haben jetzt hier jemanden, in dem Fall dich, ja, du hast, wie du vorhin schon erwähnt hast, ja, die Schule abgebrochen. Jetzt ruft mich tatsächlich jemand an, aber wir lassen alles drinnen. Dafür ist der Podcast immer nicht geskriptet oder was weiß ich. So, ich mache aber tatsächlich ganz kurz Flugmodus rein, dass das passt. So, genau. Wir haben jetzt hier jemanden sitzen, der wirklich, ja, die Schule abgebrochen hat, ja, der nicht studiert hat und so weiter. Und du hast diese Summen an Geld dementsprechend verdient. Und ich meine, was man da halt auch immer sehr, sehr gut sieht, ist einfach, du hast das auch schon angesprochen, das Thema mit den Chancen. Ja, weil man rechnet ja niemals oder man kann ja sowas unmöglich planen. Und es gibt ja auch einen ganz guten Spruch, dass man oder der heißt, Glück ist dann, wenn Chancen eintreten und man ist darauf vorbereitet. Und man muss natürlich sagen, hey, du hast Jahre davor schon so hart an dir gearbeitet, dich weitergebildet und so weiter und so fort, damit du natürlich auch, wenn so eine Chance dann eben, wie sie eben gekommen ist, dass du sie nutzen konntest. Weil du hast ja auch gesagt, ohne dein Netzwerk hättest du ja beispielsweise diese Chance nie bekommen. Ja.
Niemals, niemals,
Und
also
ja,
ja.
deswegen so als kleine Erinnerung an euch alle da draußen, die Chancen werden irgendwann kommen. Ja, die Frage ist immer nur, seid ihr auch wirklich darauf vorbereitet? Und deswegen sollte man immer an sich arbeiten, immer einen Schritt besser werden, jeden Tag ein klein bisschen, weil die Chancen werden definitiv kommen und da darf man einfach nie den Glauben verlieren. Wir werden jetzt auch gleich noch mal ein bisschen da tiefer drauf eingehen. Vielleicht gehen wir aber, bevor wir das machen, Larry, noch mal kurz so ein bisschen zu den Anfängen. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen erzählen, wie hast du damals angefangen?
Ja.
Wie war so deine Ausgangslage?
Ja. Ich meine, meine Ausgangslage, wenn ich heute darüber, also wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich gestartet habe, war mir auch tatsächlich immer bewusst, dass die Chancen oder ich nicht gerade gute Karten habe, dass ich jemals in meinem Leben Erfolg habe. Gerade wenn man, sage ich mal, in einem relativ wohlhabenden Bezirk aufgewachsen ist, wie das bei mir der Fall war, ohne selber aus einer wohlhabenden Familie zu kommen, kennt man das, wie viel Vitamin B manche Kinder von den Eltern mitbekommen. Also ich rede jetzt wirklich von Beziehungen,
Ja.
die ich nie hatte. Heißt jetzt ein Praktikum irgendwo bei Siemens zu bekommen, war für manche Leute super easy, weil der Dad wen kannte, das hat manchmal nur einen Anruf gebraucht. Ich hingegen war auf Baustellen und musste mir halt schauen, dass ich beispielsweise bei einem Bäcker, ich war natürlich auch eine Zeit lang Bäcker, ja, und habe dort praktiziert, weil ich einfach keine Ferialpraktiken bekommen habe. Ich hatte aber auch nichts zu bieten, ja. Also weder hatte ich Eltern gehabt, die selber aus einer unternehmerischen Familie kamen, noch haben die mir regelmäßig Geld überwiesen, noch ein gewisses Cap, ja, würde ich mal sagen, Taschengeld, um gut über die Runden zu kommen. Und darum dachte ich mir, gut, wenn ich jetzt beginne, die Schule abzubrechen, ich kenne niemanden, ich habe nicht mehr als 1.000 Euro am Bankkonto und das ist wirklich die Wahrheit. Und ich weiß nicht mal, womit ich starten möchte, aber ich weiß ganz tief in mir drinnen, ich möchte starten. Und ich bin mir da gab es da einen Zeitpunkt, da bin ich in der S-Bahn gesessen und ich hatte da eben diesen Baustellenjob. Und das war halt wirklich heftig, weil das ist auch eine echte Story. Ich habe ja ein Praktikum gemacht beim Elektrotechniker Und ich dachte, Elektrotechnik und Elektriker, das ist genau dasselbe, nur der Unterschied ist, der Elektriker hat viel mehr mit Schaltkreisen zu tun und lötet irgendwelche coolen Computer zusammen. Das ist das, wovon ich ausgegangen bin. Stattdessen habe ich mich für Elektrotechnik beworben und Elektrotechnik ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Baustellenarbeit. Das heißt, wir haben Wände aufgestemmt, wir haben Kabeln durchgezogen und einfach Drecksarbeit verrichtet für 500 Euro. Ich habe mir das mal durchgerechnet, ich habe knapp 3 Euro verdient. Ja, und es das heißt dann natürlich, es gibt da einige Gesetze hier und da und ein Praktikant darf das und das nicht machen. Mich haben sie erstmal auf eine 4 Meter hohe Leiter geschickt mit so einem Stemmeisen und hat gesagt, ja, Junge, stemm das auf. Ja, da, ich habe da gestemmt, gestemmt, gestemmt. Und es hat einfach runtergeregnet an Schutt. Ja, also
Ja.
da gab es überhaupt keine Scham oder irgendwo, wo ich mir dachte, okay, jetzt kannst du dir für irgendwas zu schade sein. Du machst wirklich jetzt gerade eine Drecksarbeit. Ja. Und ich habe da ein Rohr durchbohrt, wo dann Fäkalien auf mich getropft sind.
Na,
Ja.
krass.
Und ja, natürlich keine ganzen Kollegen haben gesagt, Junge, was hast du gemacht? Die haben immer so gesagt, Jackie Chan, Bruce Lee, was hast du gemacht? Und die Scheiße ist vom Dach getropft. Und ich habe mir gedacht, ich konnte es nicht mehr, hat das halt niemand beigebracht. Und dann bin ich in der U-Bahn gesessen. Natürlich hatten wir da das Baustellengewand an. Jeden Tag um 6 Uhr in der Früh an der Baustelle, obwohl eigentlich Dienstzeiten 7:30 Uhr waren. Aber ja, 6 Uhr Treffpunkt. Und habe dann halt bis 17 Uhr gearbeitet, also 16:30 Uhr. Und da gab es diesen einen Moment, wo ich in der S-Bahn war, mit dem Baustellengewand. Und ich habe halt übelst nach Fäkalien gerochen. Und dann sind halt Menschen gekommen,
Das,
haben sich
ja.
hingesetzt und haben sich weggesetzt. Und ich habe mir halt wirklich zu dem Zeitpunkt gedacht, ist das wirklich all das, was einem das Leben bietet? Und natürlich, wie jeder andere auch, habe ich begonnen, irgendwelche Bücher zu lesen, wie Rich Dad, Poor Dad und Denke nach und werde reich.
Ja.
Und ich habe mir dann immer gedacht, auch gleichzeitig habe ich es versucht, etwas aufzubauen, habe ich es versucht, jemandem Leben oder darüber nachgedacht, diesen Weg zu gehen. Und ich hab immer gedacht, nein, eigentlich gibt es diesen Weg nicht. Es gibt nur den konventionellen Weg. Und wenn du aus einer asiatischen Familie kommst, dann musst du immer Einser haben. Also mit einem Zweier oder einem Dreier habe ich zum Teil 7, 8 Stunden vor der Haustür gewartet und habe mir gedacht, Scheiße, ich warte jetzt lieber, bis meine Mama nach Hause kommt, dann gehe ich mit der Mama hinein, weil mein Vater wird mich verdroschen.
Ja,
Und
krass.
ja, und das ist dann einfach das ist mein Ausgangspunkt gewesen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, Rich Dad Poor Dad, so wie jeder andere. Und das hat mir zumindest Hoffnungen gegeben, dass wenn du einen Traum hast, hart daran arbeitest, dass du zumindest eine Wahrscheinlichkeit hast, dass du irgendwann in deinem Leben erfolgreich wirst. Und dann habe ich mir einfach gedacht, weißt du was? Also so ohne Kontakte? Nee, das Leben ist richtig beschissen ohne Kontakte.
Ja.
Und da haben mir auch diese guten Noten nicht weitergeholfen. Also ich habe, glaube ich, sicherlich Bewerbungen geschickt an Siemens, an IBM, an Atos. Jeder hat abgelehnt, obwohl ich aus einer IT-Schule kam, also
Okay.
am TGM, also Informationstechnologie. Ich hatte einige Awards sogar gewonnen für Best Coding Contest, also Catalyst Coding Contest und so weiter, habe ich überall teilgenommen. Ich war ein relativ guter Schüler und ich war auch gut in dem, was ich, also würde ich mal sagen, also einer der besten immer in der Klasse, war auch Klassensprecher. Aber draußen, außerhalb dieser Welt, wenn du keine Kontakte hast, war es einfach irrsinnig schwierig, einen guten Job zu bekommen. Also selbst bei der Post habe ich am Schluss nicht mal den Job bekommen.
Krass.
Und dann bin ich über einen Kollegen, über einen Freund, eben zum Elektrotechniker gekommen. Und da dachte ich mir, yeah, ich glaube, ich muss es zumindest versuchen, weil selbst wenn ich jetzt die besten Noten habe in der Uni, das wird's nicht. Ja, da muss ich mich sicher noch 15 Jahre beweisen, 10 Jahre beweisen, bis ich mal meinen Eltern helfen kann, die einfach irrsinnig große finanzielle Probleme hatten. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ach, scheiß doch drauf. Ja, ich kenne keinen einzigen Self-Made-Unternehmer, der es geschafft hat, auf den ich hören kann. Deswegen muss ich es einfach probieren. Also weder meine Mom noch meine Lehrer noch irgendwer in meinem Umkreis war genau da, wo ich in 10 Jahren sein wollte. Und das war dann für mich auch der entscheidende Punkt, dass ich sage, gut, also Elektrotechniker kann ich immer werden. Also auch da war ich am Schluss sehr beliebt. Also für 1200 Euro auf der Baustelle arbeiten war immer eine Alternative, zur Schule zurückzukehren und die Matura nachzuholen und dann das Studium nachzuholen, ist auch immer eine Option, weil da habe ich mir nie schwer getan. Aber warum sollte ich nicht, wenn ich 17 bin, versuchen, meinen Traum hinterher zu jagen und es einfach mal zu versuchen? Wir alle ni wissen nicht, was in 1, 2 Jahren passieren kann. Und Steve Jobs sagt ja auch immer, leb deinen Tag so, wie als wäre es dein letzter. Und das war für mich der entscheidende Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss es einfach versuchen, 1, 2 Jahre.
Ja, das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch wirklich immer so, ich merke das ja bei mir selbst auch, die meisten Leute denken immer, wenn sie sich selbstständig machen oder so, das ist so gefährlich. Aber wenn man mal immer bis zum, das Ganze bis zu Ende denkt, dann merkt man nur so, dann merkt man immer, okay, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, in dem
Ja.
Fall wäre es bei dir gewesen, du gehst halt wieder in den Bau oder man
Ja.
macht halt dann wieder eine Ausbildung. Und bei mir war das genau dasselbe. Ich habe mir auch gedacht, hey, im Notfall, es wird zwar nie eintreten, ich habe nie darüber nachgedacht, aber ich dachte mir, im Notfall werde ich immer irgendwas finden, um Geld zu verdienen und irgendwo einen Job zu bekommen und so weiter. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man ja mal den Schritt wagen sollte, mal auch bis zum Ende denken sollte, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, weil ansonsten ist es halt immer so, wenn man immer davon wegrennt, dann hat man halt irgendwann das Thema, dass man sich dann fragen wird, okay, was wäre gewesen, wenn ich doch mit 17 es einfach mal probiert hätte? Oder wenn ich mit 20, 25, 40, egal eigentlich in welchem Alter, es einfach mal probiert hätte. Und ich glaube, dieses, was wäre gewesen, wenn, ist so eins der schlimmsten Dinge, die man sich sagen kann im Leben. Und deswegen war das auch ein super guter Punkt. Was du auch aufgegriffen hast, ist dieses Thema mit, man darf sich für nichts zu schade sein. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Learning, was man schon mal so von diesem Podcast und auch so als Erfolgsgeheimnis auch von dir so mitnehmen kann, ist, dass man sich einfach für nichts zu schade sein darf. Das sieht man ja auch in unserer heutigen Generation, dass ganz viele Leute, die sagen, sie können nicht erfolgreich werden, weil sie haben zu Hause irgendwie schlechtes WLAN oder was weiß ich. Sie haben
Ja.
schon so kleine Ausreden, wo du dir denkst, so, oh mein Gott, so wie soll der Unternehmer werden, wenn du schon solche Kleinigkeiten zu so Riesenproblemen machst? Und deswegen, ich kenne das von mir auch. Ich habe ja auch bei mir zum Beispiel, ich habe ja mehrere Unternehmen gegründet. Ich habe ja nach ein paar Jahren eine Reinigungsfirma gegründet und da hatte ich auch schon mehrere Millionen Euro Vermögen. Aber als ich diese Reinigungsfirma aufgebaut habe, war ich mir zum Beispiel auch nicht zu schade, als mal irgendwelche Mitarbeiter ausgefallen sind bei der Reinigungsfirma, dorthin zu fahren. Ich bin teilweise mit meinem Bentley zu öffentlichen Toiletten gefahren und habe geholfen, dort ja die Scheiße wegzumachen und habe dort auch noch Klos geputzt und so weiter. Und das war auch immer was, wo ich mir selbst immer gesagt habe, hey, egal was kommt, ich bin mir nicht zu schade, irgendwie hart zu arbeiten, irgendwelche Aufgaben zu machen. Und das war auch jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt schon mal von dir. Und was mir auch aufgefallen ist, und ich glaube, das kannst du auch noch mal ganz gut bestätigen, es ist ganz oft so, dass die Leute irgendwie mit den schlechteren Noten oder halt auch einfach die Leute, die ja nicht so einen guten Schulabschluss haben oder gar keinen, ganz, ganz oft diejenigen sind, die am Ende des Tages erfolgreich werden. Hast du auch die Erfahrung gemacht? Wahrscheinlich schon, oder?
Also ich muss sagen, gute Noten zu haben und gut im Unternehmertum zu sein oder selbst gut in der Karriere zu sein, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, weil das eine, um gute Noten zu haben, ist oder verlangt, gut auswendig zu lernen oder viel zu trainieren, was natürlich auch wichtig ist. Aber im Unternehmertum oder vor allem auch in der Karriere geht es vielmehr darum, gute Beziehungen aufzubauen, Menschenkenntnisse zu haben und vor allem ein guter Problemlöser zu sein, mit allen verschiedenen Typen von Menschen gut zu kollaborieren, würde ich mal sagen, oder zu harmonieren, etwas zu finden, was beide wollen, und sich nicht vor die Bücher zu stellen, etwas auswendig zu lernen, auf das man dann geprüft wird, weil 99%, und das ist auch immer so ein Favorite Quote, den bringe ich halt immer und immer wieder. Nämlich von Richard Branson, der selbst hat ja 400, 300 verschiedene erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, und er sagt selbst immer, 90% der Sachen, also 90% der Mitarbeiter, die ich aufbaue oder Partner oder rekrutiere, um in einem Bereich oder um in einer Industrie erfolgreich zu sein, sind nicht aus derselben Industrie. Ja, das heißt, die meisten Menschen, mit denen er zum Beispiel jetzt eine Flug-Airline aufbaut, natürlich, man braucht Pilot, man braucht einen Stewardess. Aber diejenigen, die das aufbauen, sind nicht unbedingt diejenigen, die beispielsweise schon Jahre als CEO einer Lufthansa gearbeitet haben. Sondern Leute, die diesen Biss haben, etwas neu herauszuforschen. Und genau so war das bei mir dann auch der springende Punkt, dass ich gesagt habe, ich mach's einfach. Und Risiken wirst du immer haben. Und selbst wenn man sich jetzt die Leute anschaut, wie den Steve Jobs, der selbst nach 10 Jahren, glaube ich, waren das, aus seiner eigenen Firma geworfen wurde. Elon Musk, der mehrmals, ich meine, wenn du das mal eingibst, Elon Musk, da steht ja nur die ganze Zeit Klage hier, Klage dort, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn und so weiter und so fort. Und dann denkt man sich immer, er sagt ja selber immer, ich glaube, die meisten Menschen wären nicht gerne ich. Und ich kenne keinen Unternehmer, den es nicht immer wieder entweder erwischt hat oder er kurz davor war, dass es ihn erwischt. Das heißt, wovor brauchen wir im Endeffekt Angst haben? In einen Job hineinzukommen, wie du schon sagst, ne, wenn du dir nicht so schade bist, selber zu putzen in deinem eigenen Reinigungsunternehmen, dann wirst du so einen Job auch immer und immer wieder finden. Und ich kenne aber hingegen viele Leute, die kein Studium haben, trotzdem CEOs geworden sind von solchen Enterprises, weil die einfach eins gut konnten, nämlich Umsatz bringen und effizient zu sein und Kontakte aufzubauen. Und ich habe das mit live erlebt, also das erfordert keinen Harvard-Abschluss. Wenn man jetzt sagt, ich möchte ein guter Arzt werden, ein guter Rechtsanwalt, dann bin ich vollkommen davon überzeugt, dass man dafür einen Abschluss braucht. Aber wenn du in die Wirtschaft gehen möchtest, denke ich nicht, dass es zwingend notwendig ist.
Ja, das stimmt. Deswegen für alle, die hier zuhören, die keine guten Noten haben oder so, lasst euch eure Träume nicht ausreden. Ja, bleibt am Ball und dementsprechend, ja, schaut auch, dass ihr da, wie gesagt, euch nicht sagen lasst, nur weil ihr schlechte Noten habt, dass ihr irgendwann nicht viel Geld verdienen werdet oder so. Deswegen, das ist auch ein ganz wichtiges Learning, um jetzt vielleicht mal ein, zwei Schritte weiterzugehen. Was war bei dir dann damals wirklich so das Erste, was du vielleicht auch in deiner Selbstständigkeit gemacht hast? Ja, hast du auch direkt Erfolg gehabt, direkt das erste Geld verdient oder wie war das so bei dir am Anfang?
Ja, also es gab natürlich die erste Zeit, wo ich sagte, ich war dann sofort selbstständig, wo ich dann begonnen habe, eben Webseiten als Agentur zu verkaufen. Also ich habe da wirklich tatsächlich mein Gewerbe angemeldet, habe mich informiert. Es gab damals auch einmal pro Woche oder einmal alle 2 Wochen so ein, also die WKO, glaube ich, hat das angeboten für die Gründerinnen, wo du dich eben informieren kannst. Gründest du eine OG, gründest du eine GmbH, gründest du ein Einzelunternehmen, dort wurde mir dann geraten, ein Einzelunternehmen zu gründen. Und ich dachte mir, cool, ich bin Unternehmer. Aber in Wirklichkeit, wenn du ein Einzelunternehmer bist, hast du ja nichts anderes als ein Gewerbeschein. Und das ist, und so hat das dann gestartet, ja. Also ein paar Tage später hat das Finanzamt angeklopft, hat dann geprüft, ob es diese Betriebsstätte wirklich gab. Ich komme ja aus dem Gemeindebau, aus dem Sozialbau. Das war dann ziemlich witzig. Die kam dann in den Sozialbau, also in diese 50 Quadratmeter Wohnung hinein, hat dann gesehen, okay, ich starte gerade durch. Wir haben dann, glaube ich, irgendwas in der Küche unterschrieben, dass sie das geprüft hat, dass es eine Betriebsstätte gibt. Und dann habe ich eigentlich begonnen, im Kinderzimmer durchzustarten. Was ich ja aus der IT mitgenommen habe, ist, dass Webseiten, also ich konnte relativ gut Webseiten bauen. Also habe ich erstmal mir herausgesucht, eine Reihe an Unternehmen und habe mir gedacht, das muss doch ganz logisch sein. Ja, viele haben keine Webseite, viele haben nur so eine digitale Visitenkarte. Und zu dem Zeitpunkt gab es, und da auch wiederum das Timing. Das Timing war super, super wichtig. Warum? Weil zu dem Zeitpunkt wurde WordPress bekannt. Das heißt, die meisten konnten eigentlich Webseiten bauen innerhalb von 2, 3, 4 Stunden. Richtig coole Templates, richtig professionell. Und es war viel, viel professioneller, wie wenn man das jetzt selber so nachprogrammieren würde mit HTML und CSS. So, und in der Schule haben wir halt hauptsächlich gelernt, mit HTML und CSS umzugehen. Und ich habe dann gesagt, hey, nach 2 Wochen, da kommt ja nichts raus außer eine grüne Webseite mit einem Bild drauf. Voll, völlig verzerrt. Das kann auch nicht die Zukunft sein. Und genau zu dem Zeitpunkt kam dann WordPress heraus. Und der Professor, zu dem Zeitpunkt war ich noch am TGM, hat dann gesagt, na, ihr müsst es wirklich lernen, selber zu coden. Ich habe gesagt, das macht keinen Sinn, weil kein Coder wird sich darauf fokussieren. Und er hat dann gesagt, aber ja, du musst die Basis lernen. Ich habe dem halt nicht vertraut. Und dann habe ich mir gedacht, gut, WordPress ist so super. Ich baue innerhalb von 1, 2 Stunden eine Webseite und bin dann ins Verkaufen gegangen. Also das war dann so mein Ziel, weil ich mir dachte, gut, die meisten sind mit HTML und CSS nachgebaut. Falls jemand etwas ändern möchte, kostet das nicht nur enorm viel, sondern es wird auch nicht hübsch. Und ich habe dann mir eine Liste an Unternehmen herausgesucht. Ich habe zum Teil das Telefonbuch einfach in die Hand genommen und habe dann Unternehmen abtelefoniert, weil ich wusste, ich meine, ich hatte da auch ziemlich Glück, weil in die ersten 5, die ich angerufen habe, da kam schon ein Deal zustande. So,
Krass.
ich wüsste nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich 80 angerufen hätte und niemand hätte abgehoben oder hätte mich nur angeschrien. Aber es war dann tatsächlich so, dass jemand gesagt hat, hey, du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Was hast du denn anzubieten? Ich wäre super interessiert. Und ich habe mir gedacht, gut, auf WordPress dauert mich das eh nur ein paar Minuten, ein paar Stunden, das zu bauen. Ich bin schon mit der fertigen Webseite hingegangen für den
Ja.
jeweiligen Kunden. Und ich habe mich dann einfach auf so ein Speedy-System geeinigt und habe mir gedacht, gut, ich baue etwas vor für Rechtsanwälte, ich baue etwas vor für Nagelstudios, Kosmetikstudios. Und das Witzige ist, sogar ein Anwalt hat mich damals bedroht, hat dann gemeint, ich habe dann, glaube ich, diese Strafe sogar bezahlt, weil er meinte, das ist nicht erlaubt, da einfach so per Telefon anzurufen. Und ich glaube, ich musste dann 300 € Strafe zahlen, weil Kaltakquise angeblich nicht erlaubt ist. Aber ja, auch da habe ich jetzt nicht aufgegeben und habe dann einfach durchtelefoniert. Aus 100 Telefonaten sind immer 5 Treffen entstanden. Mindestens einen habe ich davon eine Webseite verkaufen können. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, diese WordPress-Geschichte, das kann ja eigentlich fast jeder. Habe damals Upwork und Fiverr gefunden, Webseiten für 3.000 bis 5.000 € verkauft und die dann für 300 bis 500 € herstellen lassen. Das heißt, ich habe um Faktor 10 verkauft. Und ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, cool, es funktioniert so gut. Ich stelle ihn jetzt fix an. Ich glaube, das war damals eben ein Inder. Der hat damals 1.000 € bekommen. Für den war das halt wirklich viel. Und der hat mir all die Webseiten gebaut. Und das sind halt zum Teil eben über 15.000 Gewinn entstanden im Monat, also locker.
Krass.
Und das innerhalb eines Jahres, nachdem ich die Schule abgebrochen habe. Und dann begann auch die Mundpropaganda schon. Also Leute haben mir weitere Kunden, die Kunden waren so zufrieden, dass sie mir weitere Kunden zugeschanzt haben, vor allem weil es auch so schnell ging.
Ja.
Und dann habe ich mir auch Leute geholt, die irgendwann eben selber telefoniert haben, anstatt mir, also wirklich mit Skript und so weiter ausgestattet. Und das war mein erstes Unternehmen. Und da habe ich schon selber über 100.000 Gewinn erzielt, ja, wo ich mir wirklich dachte, das kann es ja nicht sein. Was habe ich denn im Studium bitte verpasst, wenn das schon gut so, also das schon so gut funktioniert?
Ja.
Und das ist noch immer, ich komme ja wirklich aus sehr bescheidenen Verhältnissen und ich bin mit 100 €, 160 € Kinderbeihilfe im Monat ausgekommen. Und wenn du dann halt zum ersten Mal 10.000 € verdienst im Monat, und das ist, glaube ich, auch der größte Sprung. Also das ist das, wo
Ja, das
bisher,
stimmt.
ich habe mit Stars gesprochen, ich habe mit Milliardären gesprochen, die Selfmade, in dem auch alle gesagt, von 0 auf 10.000, das ist einfach etwas, was man nicht wirklich realisieren kann in den ersten Wochen, also oder Monaten. Also ich habe mich dann in so einem Wachkoma gefühlt, wo ich mir echt dachte, hey, lieber Gott, ist das wirklich wahr? Wenn das auch nur ein Traum ist, bitte weck mich nicht auf, ja.
Ja.
Weil vor allem der Sprung von, ich muss schauen, was ich esse und kann ich das essen, zu, ich kann so viel essen, wie ich will. Und ich bin jetzt auch selber keiner, der immer sagt, okay, ich gehe oder ich muss mir jede Woche von Louis Vuitton da irgendeine Bag holen für 40.000 € oder ein neues Auto. Dann sind halt 10.000 € wenn du dann beim Zara einkaufst und mit deinen Eltern essen gehst und in einer ganz schönen Wohnung auf einmal leben kannst, wo du dir eine Putzfrau leisten kannst.
Ja.
Und vor allem, wo du aufstehen kannst, ohne dass jemand zu dir sagt, hey, Larry, hier das Stemmeisen, 5 Meter Leiter, kletter das mal hoch und bohr das mal durch. Das ist halt wirklich Tag und Nacht.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist super interessant, weil bei mir waren die Anfänger relativ ähnlich. Ich habe ja auch mit einer Agentur gestartet. Ich habe auch damals mit Kaltakquise gestartet. Ich finde es auch cool, dass du es gerade erwähnt hast, weil das ist halt so der Klassiker. Man hat irgendeine digitale Dienstleistung, man geht raus, man ruft Unternehmen an und man kann eigentlich schon Umsatz machen und eigentlich schon deutlich mehr, als man irgendwo eigentlich verdient, ja.
Absolut.
Vollkommen egal, ob das jetzt eine Website ist oder so. Bei mir war es damals ja so, ich habe auch Webseiten gebaut, bin dann ja relativ schnell auf das Thema Online-Marketing gegangen und habe halt Online-Marketing für Unternehmen angeboten. Also ich habe für Fitnessstudios Werbeanzeigen geschaltet und Social-Media-Kanäle erstellt und so weiter. Und dort war es ja auch so, dass ich damals, ich bin ja auch aus der Schule raus, habe mit 18 dann diese Agentur eben aufgebaut und war ja auch innerhalb von kürzester Zeit direkt auf über 10.000 € im Monat. Und ich kann es einfach eins zu eins so auch bestätigen, die so diese ersten 10.000 €, das war einfach, wo man sich wirklich so gedacht hat, ich erstelle jetzt hier eine Werbeanzeige. Diese Werbeanzeige hat mich selbst so ja, eine halbe Stunde vielleicht gekostet. Lass es auch eine Stunde sein. Und diese Werbeanzeige hat mir einfach irgendwie 4.000, 5.000 € für das Fitnessstudio eingebracht. Und ja, das war schon wirklich sehr, sehr Crazy. Genau, dementsprechend, Larry ist kurz aus dem Bild verschwunden, aber er ist noch da.
Ich bin noch da, ich habe nur kurz das Licht abgesetzt, genau.
Ah, sehr gut.
Ja.
Genau. Genau, und das ist natürlich, ich kann es eins zu eins nachvollziehen und ja, dementsprechend mit einer digitalen Dienstleistung einfach mal zu starten, ist eigentlich so eins der besten Dinge, wo ich sagen würde, hey, du hast so gestartet, ich habe so gestartet, ich würde auch jederzeit eigentlich wieder so starten. Und dementsprechend, ja, kann man das auf jeden Fall nur empfehlen.
Ja, ich
Genau.
glaube, was ich auch noch so an die Zuschauer mitgeben kann, ist, die Kunst besteht ja nicht darin, dass man jetzt beispielsweise eine Spezialität lernt oder der beste Ingenieur der Welt wird und darauf dann ein Unternehmen aufbaut, sondern so wie ich das jetzt mittlerweile gelernt habe, nachdem ich eben über 8 Firmen aufgebaut habe, ist, es geht vielmehr darum, ums Outsourcing-Geschäft. Ja, also egal, ob du jetzt Mitarbeiter anstellst oder es über eine Drittfirma machst, es geht ja immer um ein Weiterverrechnungssystem. Das heißt, ob das jetzt Webseiten sind. Ich meine, jetzt haben wir ein KI-Unternehmen mit über 100 Developern, da zum Teil Verträge mit, also Klibe selbst beispielsweise hat einen Vertrag mit einigen Enterprises. Da geht es eben um 100 bis 200.000 Euro monatlich, was die uns an Fixsum bezahlen über mehrere Jahre. Und was
Ja.
wir ja da machen, ist, wir verleihen ja in Wirklichkeit nur unsere Mitarbeiter. Und wir haben eben das Know-how. Und dasselbe habe ich mit den Webseiten gemacht und dasselbe mit 360-Grad-Fotografie, auch beim oder im Medizinhandelsgeschäft. Es ist ja nicht so, dass ich jede einzelne Maske selber gesourced habe und gekauft habe, sondern da gab es einfach Leute, die hatten Halden voll damit. Ich habe darauf ordentlich was zugeschlagen, war aber komplett aus dem Risiko auch draußen. Und ich glaube, das ist das, was auch die meisten einfach lernen können. Also Unternehmertum ist. Hat viel mit harter Arbeit, Disziplin zu tun, aber auch mit einem gewissen Skill. Es geht jetzt nicht darum, du musst da, keine Ahnung, 5 Abschlüsse haben oder Trophäen in, dass du der beste
Ja.
Putzer bist oder Reiniger, sondern du kannst Firmen auch beauftragen und das ist ja das Schöne am Unternehmertum. Wenn du gut im Sales-Bereich bist, was zum Beispiel meine Stärke ist und was ich bei jedem Unternehmen bis jetzt auch übernommen habe, dann kann man eben den Abwicklungspart so langt man auf jeden Fall die Qualität gewährt, abgeben, meiner Meinung nach. Und das ist etwas, was jeder losstarten kann. Wenn ich heute ein Unternehmen starten würde, ich würde mir gerade anschauen, was ganz gut geht. Zum Beispiel KI-Dienstleistungen für Enterprise ist das, was wir machen, aber eben für KMUs, für eine Liga drunter beispielsweise, da gibt es sicher einige Softwarefirmen auf der Welt, auf Upwork, auf Fiverr, die gute Case Studies haben und gleich starten könnte, eine Webseite aufzusetzen, die Case Studies von denen zum Teil hochzuladen, ein Joint Venture, eine Collaboration zu starten und dann die ersten Anrufe zu machen und zu schauen, dass man die Dienstleistung eben für 1.000 Euro bekommt und für 2.500 weiterverkauft. Und das ist etwas, was jeder starten kann. Und das ist auch das, wo ich mich am Anfang gefragt habe, was kann man denn machen als Schulabbrecher, was kann man denn machen ohne 1.000 Euro im Konto? Aber das ist der Weg.
Ja, definitiv. Deswegen, man muss am Anfang mal reinkommen. Die ersten paar tausend Euro muss man selbst verdienen. Aber
Ja.
ich habe es auch bei mir gemerkt, so das wirkliche Vermögen oder das große Geld verdient man dann eben mit einem Team, mit Outsourcen und vor allem halt dementsprechend auch nicht alleine. Und das sehe ich ja auch immer wieder bei Leuten, die so bei 5.000 bis 10.000 Euro im Monat stehen, die trauen sich oftmals nicht, irgendwie einen Mitarbeiter oder so einzustellen, was ich teilweise immer so schade finde. Ich rede dann auch immer dorthin und sage, hey, macht es, ihr wollt groß werden. So, man kann ja mit ein paar Mitarbeitern schon so viel mehr Umsatz machen. Was wäre so dein Rat an die Leute, ja, die sich nicht trauen, die ersten Mitarbeiter einzustellen? Oder wie war das so für dich, ja, als du so die ersten Mitarbeiter eingestellt hast? Hattest du da auch Angst
Ja,
oder?
ich hatte fürchterliche Angst und das größte Problem ist ja auch in Österreich, ich denke mal in Deutschland ist es relativ analog, dass wenn du jetzt einen guten haben möchtest, der zum Beispiel wirklich qualifiziert ist für den Job, der kostet dich beispielsweise 2 netto. So, was bedeutet das für einen Arbeitgeber? Wir haben in Österreich das 13., 14. Gehalt, Kommunalsteuer, Dienstgeberbeiträge und schieß mich tot. Eine
Ja.
Liste an Sachen, die wir noch abführen müssen. Das heißt, das endet mal schnell in 4.500 Fixkosten. Ja. Und da ist es natürlich schwer, jemanden zu finden, der erstens bereit ist, für diese 2 netto das zu liefern, was du haben möchtest.
Ja.
Als auch schwierig, das dann kostendeckend zu halten. Mein Rat war eben, dass man nicht immer in dem Bereich schaut, was ich auch vorhin wegen Richard Branson erwähnt habe, sondern ich habe mir immer gedacht, will er oder will er nicht? Und jedes Team, was ich bisher aufgebaut habe, wie gesagt, man braucht Fachkräfte, aber das meistens nur in 5 bis 10% der Fälle, also wirklich spezialisierte Menschen. Und die anderen 90 kannst du dir selber hochzüchten. Und da gibt es Leute, die hatten eben nichts, die waren 17, 18, die haben bei mir durchgestartet. Und die waren viel besser als jemand, der jetzt beispielsweise auf Harvard hätte studiert hat. Und ich bin immer der Meinung, man kann einfach mal damit losstarten, dass man sagt, okay, man baut da irgend so eine Freelancer-Basis auf, weil ich glaube, das ist noch so Win-Win. Und man sagt, okay, nicht sofort eine Fixanstellung, aber dass man sagt, gut, man hat jetzt einen Topf an Honoraren, also beispielsweise ein Fixhonorar plus ein Bonus on top pro Webseite, die er verkauft. So, damit hat er keine Upsides, also keine Limits zu den Upsides, ne? Also ich will ja auch nicht sagen, gut, wenn der jetzt 40 Webseiten verkauft hat für 5.000 Euro und er kriegt dann 2.000 und ich sage ihm, hey, hier schön mal 200 Euro, das ist auch nicht fair, weil das sind Leute, die würden dann einfach mit der Zeit ihr eigenes Unternehmen starten. Du brauchst etwas, was Win-Win ist. Also ich würde mir einfach im Umkreis Leute suchen, die es wirklich wollen, die sich dafür interessieren, die es mit dir aufbauen wollen. Dann würde ich die einschulen. Und gleich nicht mit allem, sondern mit einer Kleinigkeit. Die sollen hineinwachsen. Man kriegt dann eher ein gutes Gespür. Ist das jemand, der von selbst die Probleme löst? Weil ich bin so ein, ich habe das Gefühl, wenn ich die richtigen Leute habe, die smart sind und vor allem mit mir in den Krieg ziehen würden, die kann ich zum Teil alleine lassen. Und nach 2 Monaten kommt was Wunderbares heraus. Und so sehe ich das bei guten Mitarbeitern auch. Also ich würde mal jemanden suchen, bei dem ich, also wo ich mich wirklich duplizieren kann und man hat ein gewisses Risiko. Ich bin selber auch immer ein Kontrollfreak und ich will, dass alles richtig abläuft und sauber abläuft und hatte auch immer damals die Skepsis gehabt, nicht die richtigen Leute zu finden, die tatsächlich das alles so sorgfältig machen, wie ich es haben möchte, bis ich des Besseren belehrt wurde, dass ich sagen würde, es gibt viel mehr Leute, die sind viel besser in dem Bereich als ich selbst. Und so habe ich dann einfach mit der Zeit hochskaliert. Also nicht zu schnell, alles langsam. Und wichtig ist, bevor man die richtigen Leute findet, glaube ich, muss man eben, wie du selber schon sagst, mal das Klo gereinigt haben. Ja.
Ja,
Weil
definitiv.
was willst du ihm sonst beibringen? Wenn du dir selbst zu schade bist, dann wird das nichts.
Das stimmt. Und die Mitarbeiter merken das ja auch.
Ja.
Also, wenn du selbst nicht bereit bist, irgendwie hart zu arbeiten, dann werden deine Mitarbeiter auch nicht hart arbeiten. Und
Absolut.
deswegen, das mit dem Selbstausbilden ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß auch noch, ich weiß nicht, ob es bei dir so ähnlich war. Als ich damals so meine ersten Mitarbeiter hatte und so die ersten Mitarbeiter auch gegangen sind, weil es gehört ja auch mal dazu, dass ein Mitarbeiter irgendwie kündigt oder so, da war ich damals so richtig am Boden zerstört und dachte mir so, boah, so einen guten Mitarbeiter finde ich nie wieder und so. Und ich hatte es immer wieder tatsächlich auch, dass ich dann gemerkt habe, hey doch, ich finde wieder gute Mitarbeiter. Man findet immer wieder Leute und eins der wichtigsten Kriterien dafür ist einfach, wie du auch gerade erwähnt hast, die Person muss gar nicht die beste Ausbildung haben oder so, sondern man braucht Leute, die einfach hungrig sind, die diszipliniert sind, die pünktlich kommen. Ja, das sind so diese Grundeigenschaften und dann kann man eigentlich mit diesen Mitarbeitern, ja, den kann man alles beibringen. Und das ist wirklich eine gute Möglichkeit.
Ja, ich glaube, viele erfahrene oder ich würde mal sagen, es gibt ja auch dann die erwachsenen Unternehmer und ich sehe das viel zu selten, dass sie halt auch die jungen Talente fördern, weil
Ja.
ich bin zu, also vor 10 Jahren als junges Huhn, ich habe da mehrere erfolgreiche Leute angesprochen, habe gesagt, ich will, ich will und ich will. Ich habe niemals irgendwen gehabt, der dann wirklich tatsächlich das so ernst mit mir gemeint hatte und dann gesagt hatte, ich helfe dir. Ich meine, ich hatte ein paar angebliche Mentoren, die eigentlich nur auf meinen Nacken verdient haben und so getan haben, als würden sie mir was beibringen, aber eigentlich haben sie mir ausgebeutet.
Ja.
Und ich glaube, das Ding ist, es gibt ja viele erfahrene Unternehmen, die, also Unternehmer, die ultra erfolgreich darin sind, aber die gehen ja gar nicht mehr auf die neue Generation, weil wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, Max, so vor 15 Jahren, ja, oder ich vor 10 Jahren, und du hättest mir geschrieben oder ich hätte dem anderen geschrieben, hey, ich würde das gern machen, ich würde gern erfolgreich werden. Und ich würde dich aber fragen im Umkehrschluss, Max, was hast du zu bieten? Dann würden wir beide sagen, wir haben eigentlich nichts zu bieten außer dem Willen. Und ich meine jetzt nach 10 Jahren, 12 Jahren, wir sind beide unseren Weg gegangen, würde ich mal sagen, gut, ich würde jetzt nicht sagen, okay, wir sind jetzt super, super erfolgreich wie ein Steve Jobs oder sonstiges, aber ich würde mal sagen, wir sind zumindest an ein Level angekommen, wo wir sagen, wir können das machen, was uns Spaß macht. Und wir haben Spaß, also wir haben Spaß darin und haben trotzdem einen Weg erschaffen, an den niemand so wirklich glaubt oder zu wenige eben glauben. Und das finde ich eben extrem traurig, dass viele Leute so viel judgen, weil ich das überhaupt nicht verstehe. Du hättest, ich weiß nicht, ob einer von uns das erkannt hätte, dass vor 40 Jahren was aus Elon oder vor 30 Jahren was aus Elon Musk geworden wäre.
Ja.
So, zu seinem jüngeren Ich. Und das ist auch der Grund, weshalb ich nicht judgen möchte.
Ja.
Ja, wenn mir jemand sagt, er möchte das, dann versuche ich ihm die Hand zu geben. Ich versuche ihm zumindest Kontakte zu stellen oder zurückzuschreiben, meine Tipps weiterzugeben. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, oder warum wir beide, glaube ich, beschlossen haben, auch ein bisschen mehr nach außen zu gehen. Weil einfach, es bringt eh kaum jemand bei, sowas. Und diejenigen, die dann halt sagen, hey, so funktioniert, da muss man dann auch wieder separieren, hat er jemals wirklich alleine was gerissen oder verkauft er nur Kurse? Ja, da gibt es ja auch wieder nur,
Ja.
ja, eine große Szene, der man am besten aus dem Weg gehen sollte.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ja, man merkt es ja zum Beispiel auch, das war auch so eine meiner großen Missionen, zum Beispiel, als ich damals den Podcast eben gegründet hatte, dass ich genau diese ganzen Learnings, die ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich die nach draußen geben kann. Ja, dass wenn mein früheres Ich nochmal am Anfang wäre, könnte diesen Podcast hören und durch diese Tipps einfach am Ende des Tages ja viele Fehler vermeiden, schneller erfolgreich werden und so weiter. Und das funktioniert sehr gut. Also ich kriege so viel herzliches, positives Feedback zu diesem Podcast. Das ist auch super crazy. Also haben wir uns letztendlich auch jetzt nochmal enger connected, ja, weil du hattest mir auch geschrieben, du hörst den Podcast, du findest ihn mega cool. Und daraufhin habe ich dich dann dementsprechend direkt auch eingeladen. Und deswegen, ja, wäre es natürlich auch richtig cool. Ihr könnt dem Larry da natürlich auch mal dazu schreiben. Aber ich fände es nach wie vor sehr, sehr cool, wenn Larry seinen eigenen Podcast gründen würde. Ihm fehlt ein bisschen die Zeit. Ich glaube, er braucht noch ein bisschen an den Ansporn. Vielleicht werden wir das in Zukunft ja irgendwann mal sehen. Aber das wäre natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Aber um darauf zurückzukommen, ja, du hast da auf jeden Fall recht. Das ist so, so wichtig, dass man einfach auch gewisse Sachen zurückgibt, nach draußen gibt, den Leuten auch weiterhilft. Will Smith hat ja auch immer gesagt, so, wenn du anderen Leuten nicht weiterhilfst, verschwendest du deine Zeit. Und ich habe früher mal gar nicht so ganz verstanden, was er meint, aber mittlerweile habe ich es ganz genau verstanden, weil das ist genau das, was einen auch motiviert, ja, jeden Tag aufzustehen, Gas zu geben, sein Team zu pushen, ja, die Leute um sich herum zu pushen. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal so ein bisschen in deinen Durchbruch rein. Bevor wir das machen, vielleicht ganz kurz noch für alle Leute, die jetzt schon hier diese 50 Minuten mit dabei sind. Ihr könnt gerne an dieser Stelle einfach einmal den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Für alle, die jetzt irgendwie neu sind, hier geht es nicht nur ums Thema Geld verdienen, investieren, Erfolg und so weiter, sondern wir schauen uns wirklich alle Sachen an. Auch Thema Gesundheit, Energie werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Auch das Thema Netzwerk und so weiter und so fort. Deswegen abonniert gerne, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ihr könnt gerne auch einen Screenshot machen, wie ihr gerade die Podcast-Folge hört und dann dementsprechend auch gerne in eurer Instagram-Story markieren. Mein Instagram-Kanal kennt ihr ja schon, ist @maxweiss. Larry, wie ist dein Instagram-Kanal? Wie findet man dich auf Instagram?
Ich habe ja mein Instagram nicht geändert, seitdem ich glaube ich 17 bin oder so. Also ich
Ja.
glaube, ich heiße LLIU1098.
Ah,
Also
okay.
zweimal L und IU1098. Genau.
Perfekt. Im Notfall müsst ihr einfach
LLIU1098.
nochmal kurz zurückspulen.
Ja.
Und genau, dann könnt ihr uns gerne taggen. Dann werden wir euch da auch nochmal reposten. Und ansonsten, wenn ihr solche Podcast-Folgen wie diese hier feiert, auch mal Lust habt, dass wir Teil 2 und so weiter machen, dann lasst sehr, sehr gerne ein Feedback da, eine Bewertung da hier auf Spotify, Apple Podcast, kurz einfach ein paar Sterne geben, dazu schreiben, wie ihr die Podcast-Folge findet. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr noch spezifische Fragen habt zu irgendwelchen Sachen. Und yes, deswegen so viel schon mal dazu. Ansonsten kommen wir jetzt zu deinem Durchbruch. Ja, du hattest ja deine Agentur gestartet, du hattest ja dann so deine ersten, ja, 15.000 Euro auch mal noch Gewinn gemacht. Du hattest ja auch noch angesprochen, dass das Thema für dich auch so crazy war, weil 15.000 Euro auf einmal so viel ist. Und das finde ich auch immer so interessant, wie das zusammenhängt mit seinem eigenen Standard. Ja, wenn man auf einmal irgendwie so den Standard hat, ja, dann man verdient 10, 15, 20.000 Euro im Monat, sind auf einmal 1.000 Euro nicht so viel. Ja, das ist so krass, was das ausmacht, wenn man Leute um sich herum hat, die wirklich auch viel Geld verdienen. Das ist auch noch ein cooler Punkt gewesen. Aber ansonsten, genau, was war wirklich dann so dein Durchbruch? Ich glaube, du bist ja dann so ein bisschen mehr auch ins E-Commerce gegangen, oder? Und genau, was war da so dein Weg?
Ja, das war eigentlich ziemlich eins zu eins nach den, also ich würde mal sagen, das war kurz danach, nachdem wir eben die Webseitenagentur hatten und auch die ersten Klienten hatten, dann haben uns diese Klienten auch gefragt, hey, wollt ihr nicht tiefer mit uns zusammenarbeiten? Und das ist auch für mich immer das Allerwichtigste, dass wir immer overdelivern. Also wenn sich der Kunde eine Webseite erwartet, dann haue ich dem eine Webseite auf den Kopf, dass er sich wirklich denkt, hey, damit hätte ich nicht gerechnet. Zusätzlich natürlich Werbetexte. Wir haben auch geschaut, dass die auf Social Media alles mit der Zeit aufbauen. Das heißt, wir haben immer mehr Anfragen bekommen, ob wir nicht in dem Part auch helfen wollen. Das heißt, wir haben auch begonnen, Personal Brands dabei zu helfen, Funnels aufzusetzen. Also wir sind in Richtung Webinare gegangen, ClickFunnels und so weiter. Das war ja voll im Trend. Und dann gab es das ja in Amerika, ne, den Trend auch mit Dropshipping. So. Wir konnten Marketing, wir konnten Dinge vermarkten und da kam dann eben der Trend mit Free Plus Shipping. Ja, kauft ihr, ich weiß nicht, was das alles war, ein USB-Stick oder ein Buch für 4,99 oder für 2,99 und zahlen den Versand für 12,99. So. Und dann nach dem Buch bis in ein Webinar hineingekommen, in diesen gesamten Flow, da wo Online oder digitales Marketing so richtig geboren wurde, würde ich mal sagen, kam dann auch relativ zeitnah eben AliExpress im Trend. Also AliExpress und andere Firmen wie CJ Dropshipping haben dann versucht, Amazon Konkurrenz zu machen, indem sie gesagt haben, gut, diese Handyhülle oder dieses Hundehalsband gibt es nicht mehr für 30 Euro im Retailer und nicht für 20 Euro auf Amazon, sondern für 2,99. Dauert zwar 3 Wochen, aber das war trotzdem ein neuer Trend. Also Leute haben begonnen, man sieht ja, was aus Shein geworden ist, ja, aber da hat es ja eben erst begonnen mit Shein. Und wir haben uns gedacht, hey, wir können Webseiten aufsetzen, wir können Shops aufsetzen. Ich meine, dann kam Shopify war nichts anderes für mich als wie WordPress, sogar noch viel einfacher. Wir können Ads schalten, das haben wir mit unseren Kunden gelernt. Lasst uns doch beginnen. Ja, wir haben Survival-Tools verkauft, wir haben dann je nach Trends Trap-Flaggen verkauft und das war aber so wirklich eine Zeit, die kann man mit heute nicht vergleichen. Ich meine, mit TikTok rauskam, da haben irgendwelche Freunde von mir zum Beispiel nur Videos gepostet, wo sie einfach entlang gehen und hatten 300.000 Views, ne? Also, und das ist ein bisschen ähnlich zu den Anfängen von Facebook und Social Media auch. Das heißt, als Facebook ihren Werbeanzeigenmanager oder die Möglichkeit, Ads zu schalten, promotet haben, haben sie einfach irrsinnig qualitative Kundschaft zur Verfügung gestellt für wirklich wenig Geld. Das heißt, wir haben beispielsweise einen Fidget Spinner um, keine Ahnung, 15 Euro verkauft und haben im Einkauf 1 Euro bezahlt und, glaube ich, nochmal so 2 bis 3 Euro Cost per Purchase. Das heißt, du hast da wirklich nur einen 3 Euro investierst, beispielsweise 4 Euro investiert und hast 12 Euro eingenommen. Dann kam ja noch Upsell, Cross-Selling und so weiter und so fort. Und irgendwann hast dann nicht mehr 3 Euro am Tag investiert, sondern 30, 300. Irgendwann hatten wir bis zu 50.000 Umsatz am Tag gehabt. Unser bester Shop hat über 10 Millionen Umsatz gemacht. Ja. Und das war halt damals die Zeit. Und das war aber auch ein Geschäftsmodell, wo man richtig gut, wie soll ich sagen, skalieren kann. Ja. Weil wenn wir ein Produkt mal gefunden haben, das wirklich gut funktioniert hat, und so macht es ja zum Beispiel der Volkswagen-Konzern auch. Ich verkaufe zwar dasselbe Produkt, aber an andere Zielgruppen. Einmal mit Blau-Rot, einmal die Premium-Marke kostet natürlich mehr, dann die Discounter-Marke. Es gibt den. Oh, die Kamera ist ausgegangen. Ich glaube, die hat keinen Akku mehr.
Ah, das macht nichts. Kannst du die anders irgendwie
Ja, ich
aktivieren?
kann die anders anmachen. Einen Moment, nur ganz kurz.
Yes. Ja, ich. Ah ja,
So,
perfekt. Da haben
ja.
wir direkt noch eine andere Perspektive
Ja,
am
dann haben wir diese Perspektive.
Start.
Ich drehe nur kurz den Mac noch zu mir, dann können wir gleich
Ja,
weiter.
passt perfekt.
Ja, cool.
Genau.
Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir konnten es relativ gut skalieren und man kennt es ja auch zum Beispiel, es gibt den VW Golf, es gibt den Seat, aber es gibt auch den Bentley. Zum Beispiel, du bist der Kunde für
Ja,
Bentley,
ja.
aber so viele andere Teile kriegst du ja nicht, die zum Beispiel auch im Audi drinnen sind. Natürlich, Bentley ist eine komplett andere Nummer, aber ich sage mal, ein Audi A3 ist ziemlich ähnlich wie zum Beispiel zu einem Seat Ibiza. So, und genau dieses Modell haben wir auch gemacht, verschiedene Brands mit demselben Produkt und haben das hochskaliert. Und natürlich gab es da auch wieder Trends, die uns voll zugute gekommen sind. Also als dann beispielsweise Corona langsam abgeflacht ist und der weltweite Handel wieder ein bisschen aktiver war, haben wir zum Beispiel so Do-it-yourself Paint-by-Numbers Zeug verkauft. Also das heißt, ich habe ein Foto hochgeladen, dann hast du das nach Hause bekommen zum Malen. Die meisten werden trotzdem eingesperrt, würde ich mal sagen.
Ja.
Und es gab viele Produkte und das war dann die Zeit, wo wir halt zum Teil wirklich über 1 Million Umsatz mit manchen Jobs erreicht haben,
Krass.
wo einfach ein paar hunderttausend Profit übrig geblieben sind, bis Corona kam und wir haben eigentlich schon diese Millionen Bilanzgewinne in den Augen gesehen. Und dann hieß es, hey, die Produkte sind bei den letzten, sind in den letzten 3 Wochen nicht angekommen, die nächsten Produkte werden auch nicht ankommen. Werbebudget ist ja auch mit der Zeit also vehement angestiegen.
Ja.
Also man hat ja dann irgendwann auch den Pixel eingeführt. Facebook hat auch gewusst, was du mitverdienst, hat dementsprechend auch so justiert, dass du keine 15 R mehr bekommen hast, sondern dann waren es halt irgendwann doch nur noch so 2 R. Das
Ja.
heißt, Corona kam, die Preiserhöhungen in der Ads Manager, du hast automatisch mehr Konkurrenz gehabt. Und ja, und dann mussten wir das Geld für die Ads haben wir natürlich nicht zurückbekommen, was mal ein Problem war. Und wir mussten dann dennoch an den Kunden das Geld erstatten, weil die das Produkt nicht bekommen haben. Und das war dann so ein Schlamassel, würde ich mal sagen, oder so ein Chaos, dass ich dann gezwungen war, etwas anderes zu finden. Und so kam dann der Übergang in den Medizinhandel.
Ja, krass, krass. Das bedeutet, weil wir haben, du hast ja das Thema E-Commerce jetzt angesprochen, du hast ja vorhin auch Thema Coaches kurz ein bisschen angesprochen. Es wird ja immer so erzählt, man kann mit E-Commerce so easy peasy schnell reich werden. Würdest du sagen, das funktioniert heute wirklich noch oder ist es jetzt heute einfach was anderes?
Also ich würde sagen, es wird immer funktionieren, aber
Ja.
nicht auf die Art und Weise, wie wir es damals gemacht haben. Also wir haben da ein paar Bilder zum Teil nicht mal bearbeitet auf AliExpress, einfach auf unserem Shop hochgeladen.
Ja.
Und das ist gut gegangen. Also wir hatten zum Teil 7, 8 R gehabt, ROI.
Ja,
Ja, also 1
klar.
Euro investiert, 8 Euro zurückbekommen. Und in der späteren Folge sind wir viel, viel mehr in Richtung Brandbuilding gegangen. Und das ist das, was uns eigentlich ausgemacht hat. Also wir haben dann beispielsweise das Produkt in allen Größen bestellt, haben dann 50, 60 verschiedene Ad-Creatives aufgenommen in professionellen Studios mit Red-Kameras, wo
Ja.
ich sagen würde, ein normaler Mensch könnte sich das jetzt mit 5.000 bis 10.000 Euro nicht wirklich leisten. Und so haben wir die Konkurrenz noch geschlagen. Und das war unser letztes Kapitel. Also wir sind viel mehr von dem normalen E-Commerce, Dropshipping-Geschäft in Richtung Brandbuilding gegangen. Man hätte es noch tausendmal besser machen können, indem man mit Influencern zusammenarbeitet. Man sieht ja viele Leute, die trotzdem noch immer mit Modelabels extrem gutes Geld verdienen.
Total, ja.
Aber der Aufwand, ne, also das ist halt wirklich krass, das alles mal zu bestellen, dann in verschiedenen Größen, die verschiedenen Models. Also ich würde schon noch sagen, es ist profitabel, aber nicht diese Konstellation mit AliExpress.
Ja.
Weil wir haben auch den Customer Satisfaction Score auf Social Media. Das heißt, wenn deine Werbeanzeige nicht gut ankommt oder die Ware schlecht ist, bist du schlechter gerankt. Von dem her würde ich sagen, qualitatives Produkt und in eine Nische hinein mit Influencern und vor allem mit Influencern zusammenzuarbeiten, das kostet. Ja, also wenn du da gute Influencer haben möchtest, die für dich shooten, das kostet schon.
Ja.
Und es ist einfach anders geworden, aber es ist sicher nicht mehr das, bau ein Online-Business auf und in 3 Tagen kannst du einen Shop releasen und du schaffst 1 Million Umsatz im Monat.
Ja, voll. Deswegen auch gerade für Leute, die jetzt vielleicht was suchen, ja, um irgendwie sich selbstständig zu machen, würde ich persönlich das jetzt auch nicht empfehlen, weil, wie du schon gesagt hast, man braucht ja einfach wirklich viel Startkapital. Man braucht ja auch Geld, um zu testen, Ads zu testen, Influencer zu testen. Und deswegen bin ich einfach immer ein Fan davon, zum Beispiel erstmal, wie wir es auch gemacht haben, digitale Dienstleistungen anzubieten. Da brauchst du halt nicht wirklich Startkapital, brauchst ein Handy, brauchst einen Laptop, kannst im Endeffekt anfangen und dir Cashflow aufbauen. Deswegen, das ist schon ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt. Und jetzt, du hast das ja schon kurz angeschnitten auch. Und zwar, du bist ja dann, sag ich mal, so in deinen Medizin-Deal langsam reingekommen. Aber dazwischen, glaube ich, war es ja noch so, dass du irgendwie mal so 3, 4 Jahre von Social Media auch komplett offline
Ja.
warst. Du warst ja, du hattest davor ja immer so ein bisschen gepostet und auch
Ja.
Sachen gezeigt und so. Dann warst du mal eine lange Zeit offline und ich hatte auch irgendwas mitbekommen, glaube ich, dass du oder mal gesehen, dass du irgendwas so in Richtung Burnout mal gehabt hast oder so. Kannst du vielleicht mal erzählen, was so in dieser Zeit passiert ist?
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist einfach das unschöne Kapitel, was niemand so wirklich sieht, wenn man das nicht durchgelebt hat. Weil
Ja.
man muss wirklich unterscheiden, wie ich die Agency hatte und das E-Commerce-Geschäft im Alter von 19, 20. Das war halt für mich die Primetime, wo ich sagen würde, da habe ich mich einfach am wohlsten gefühlt. Warum? Wenn du eben aus nichts kommst, dann verdienst du deine ersten 15 bis 30.000 monatlich und dann liest du deinen ersten Porsche, holst dir eine schöne Wohnung, gehst jeden Tag essen, gehst jeden Tag shoppen, reist die Welt. Dann ist das wirklich etwas, was ich auch jeden ans Herz legen kann und was ich mir für jeden Jungen da draußen einfach wünsche, weil ich glaube, das ist einfach das Allerallerschönste, wenn man jung ist, dass man diesen Sprung erstmal durchleben darf. Ich habe aber natürlich immer gesagt, gut, solange man nach oben kommen kann, werde ich nicht aufhören. Habe zum Teil natürlich auch meine Gesundheit missachtet, würde ich sagen. Habe mich einfach nur aufs Business konzentriert und irgendwann gab es dann diesen Zeitpunkt, kurz, wo ich dachte, dass alles mir um die Ohren fliegen wird, dass ich diesen großen Deal dann durch die Bühne gebracht, über die Bühne gebracht habe, wo ich mir echt dachte, hey, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass es dann sich zwar so anfühlen wird und dass ich diesen Stress auch mit mir habe. Weil ich glaube, im B2B-Bereich anzufangen ist super, um das Training zu bekommen, dass man liefern muss, dass man sein Wort halten muss. Aber mit der Regierung zusammenzuarbeiten, das ist was komplett anderes. Also wenn du da einen Fehler machst, musst du halt echt schauen, ob das auch strafrechtlich relevant ist, Vertragspenalen und so weiter und so fort.
Ja.
Dinge, mit denen ich nie vertraut war und Dinge, die mir auch niemand jemals in der Schule oder irgendwer in meiner Umgebung hätte beibringen können. So, natürlich die Leute hören von diesem riesengroßen Deal, und dass ich damit mehrere Millionen verdient habe. Das ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber natürlich auch, der Bund hat zum Beispiel nicht gleich bezahlt. Ja, also wir haben eine Rechnung in Höhe von 45 Millionen Euro gestellt. Ich hatte eine GmbH, ich musste 8 Millionen abführen innerhalb von ein paar Monaten. Ich hatte das Geld nicht und der Bund hat nicht bezahlt. So, also ich war in einer Teufelsspirale. Die
Ja.
Vermittler haben gesagt, gut, wir haben an dich Masken vermittelt, du musst bezahlen. Und ich stimme denen auch zu, wie ein typischer Wohnungsmakler. Ob ich mir die Wohnung dann leisten kann oder nicht, ist nicht sein. Ja, seine Hochzeit mehr in Wirklichkeit, sondern er muss den Makler bezahlen, ja, wenn du den Kaufvertrag unterzeichnest oder Mietvertrag. Und ich wurde von allen Seiten durchlöchert und der Bund hat nicht bezahlt, der Bund hat aber gleichzeitig, also das Finanzamt, eine andere Abteilung, hat mir gleichzeitig gedroht mit Strafverfahren, Vertragszinsen.
Krass.
Und ich wusste ja nicht mal, ob der Bund bezahlen wird oder nicht.
Ja.
Das heißt, zu diesem Zeitpunkt habe ich einfach gedacht, also da gab es einfach alle Alarmglocken. Und wenn du das nicht durchlebt hast und wenn du den Ausgang nicht kennst und da mittendrin bist, hast du dir einfach nur gedacht, war das vielleicht doch eine Nummer zu groß für mich? War das alles too good to be true? Ende ich jetzt in der Privatinsolvenz? Vermutlich eher. Werde ich tatsächlich das überhaupt noch irgendwie über die Bühne bekommen? Ich habe auch damit gerechnet, dass ich zum Beispiel in den Knast gehe. Ja, also
Ja.
8 Millionen Steuerhinterziehung oder Verdacht auf Steuerhinterziehung. Zumindestens, ich meine, es war ja nie vorsätzlich, aber das ist ja in meinem Alter, mit der Erfahrung, mit der wenigen Erfahrung, die ich hatte, da kamen einfach alle Fragezeichen. Und
Ja.
die waren alle unbeantwortet. Ich habe alleine da nochmal gepokern müssen, und einen Kredit aufgenommen von 79.000, damit ich mir einen guten Anwalt hole von der BDO. Ja, und der hat auch gesagt, du, ich sehe keinen Vorsatz, aber ich kann hier nichts garantieren. Das sind Summen. Da weiß man nicht, was da rauskommt. Und Und ja, und es war irrsinnig viel Stress. Und dann haben wir das doch ganz gut über die Bühne gebracht. Wir hatten dann noch ein paar höhere, also ein paar weitere Deals gehabt. Und zum Beispiel, wir haben viele, viele Antigen-Tests geliefert an die österreichische Gebietskrankenkasse. Wir hatten über 14 Stationen gehabt, wo wir Testungen gemacht haben. Also da sind wir auch in die medizinische Dienstleistung gegangen. Wir haben beispielsweise eben PCR-Tests angeboten als Dienstleistung, Antigen-Tests. Wir haben mehrere hunderte von tausend an Umsatzvolumen auch an Handschuhen verkauft. Und das ging dann immer so weiter. Ich hatte irgendwann den Pool an meinen Händlern, an Händlern, die geliefert haben, qualitativ, die auch genau das geliefert haben, was sie versprochen haben. Somit, ja, eine Ausschreibung gewonnen, teilgenommen beim Antigen-Test, für 1 € eingekauft, für 7 € verkauft, mehrere hunderttausend davon. Da haben wir, würde ich mal sagen, zu der Zeit wahrhaftig Geld gedruckt.
Ja.
Aber der Druck war immens. Der Druck war so krass. Und wenn du halt eben mit nichts startest, mit 18, und seitdem einfach, um ehrlich zu sein, nie länger als 2 Monate, wenn überhaupt, hattest, um dir selber Zeit zu nehmen, dich selber zu fragen, was macht dich glücklich?
Ja.
Was erfüllt dich aktuell noch? Und dieser gezwungene Stress, ja, also das hat einfach nicht aufgehört, ja. Da gab es Dinge, da wir leben ja auch zum Teil in einem, würde ich mal sagen, Staat, wo dir halt Leute wirklich wenig gönnen. Da habe ich mir dann kurz daraufhin eben diesen Lamborghini geholt. Dann hat mich jemand
Ja.
angezeigt und hat gesagt, ich habe das Geld nur verdient, weil ich ihn an einem Multilevel-Marketing beteiligt war. Und ich dachte mir, bitte was?
Einfach
Ja,
ein Neider, der gesagt hat, hey,
der
du
hat
hast dein
einfach
Geld.
anonym, der hat
Ja.
mich anonym angezeigt, ja, und
Ja.
dann kam die Finanzpolizei, die hat alles Mögliche wissen wollen über mich, und dann war ich dort aussagen. 3 Monate später, und sie haben gesagt, tut mir leid, das alles ist völliger Schwachsinn, da hat sie einfach jemand angezeigt. Aber in diesen 3 Monaten, wo ich den Termin zur Einvernehmung nicht hatte, und ich hatte auch keine Akte noch, es war jetzt wirklich nur eine erste Anhörung. Und du denkst, ich war halt auch zu dem Zeitpunkt im Urlaub, ja. Und
Ja.
dann kam so ein Anruf, hey, die Finanzpolizei ist da, sie wird gerne mit dir sprechen. Und eigentlich ging es nur darum, quasi mit dir einen Termin auszumachen, ja. Und dann habe ich den zurückgerufen und ich habe gesagt, worum geht's denn bitte? Ich zahle meine Steuern. Ja,
Ja.
ich habe die Millionen Gewinne in meiner Bilanz. Was wollen Sie von mir, ja? Ich versuche alles so sauber wie möglich zu machen. Und dann klopft da eine Finanzpolizei. Und dann gibt es wieder schon mehrere Monate nur im Kopf, was ist da passiert und was kann da rauskommen, wenn aber. Und alles drum und dran, nach mehreren Jahren kann ich sagen, da war gar nichts. Ja, da war nichts. Es, weder beim Finanzamt. Wir haben das dann über die Bühne gebracht, wir haben das bezahlt. Dann die Anzeige, die wurde komplett fallen gelassen und so weiter und so fort. Ein riesengroßer Chaos. Ich hatte auch irrsinnig große Angst, dass alles in der Buchhaltung richtig gemacht wird. Weil mir wurde nie beigebracht, wie ich die Buchhaltung einer GmbH machen soll. Und
Ja,
das war jetzt
klar.
mittlerweile 8 GmbHs.
Ja.
Ja, ich habe da also wirklich ohne jemanden hier anzulügen, ich habe über 1 Million Beratungskosten bezahlt.
Ja.
Wirtschaftsberater, Steuerberater, wenn du mal zur BDO, wenn du mal zu Ernst & Young gehst, die sagen dir, hey, können wir gerne machen, die Stunde kostet 500 € und
Ja.
geben es dann an einen Azubi weiter, oder 400 € und geben es dann an einen Azubi weiter, der frisch aus dem Studium kommt. Also so viel zu Outsourcing und so viel zu Mitarbeiter weiterverkaufen oder weitervermieten. Und ja, und ich dachte mir, ich muss von Ernst & Young vertreten werden oder ich muss von der BDO vertreten werden oder ich muss von der PwC vertreten werden, weil bei den Summen, da haftet ja nie wirklich der Steuerberater, sondern du. Und da
Ja.
wollte ich zu den Besten der Besten gehen. Long story short, der ganze Stress zusammen, der nie aufgehört hat, seitdem ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, hat mich einfach zu einem Status gebracht, dass ich einfach begonnen habe, viel Schrott zu essen, weil ich mir dachte, damit kann ich komprimieren, den ganzen Druck, den gesamten Stress.
Ja.
Bin dann irrsinnig dick geworden, habe mir wirklich so gedacht, jeden Tag, wenn ich aufgestanden bin und mich in den Spiegel geschaut habe, habe ich mir gedacht, du bist ein Schwein. Ja. Und das ist auch nicht mal, und das ist nicht wirklich gut, so einen Tag zu starten.
Nee.
Ja, und durch die schlechte Ernährung hast du einen irrsinnig schlechten Schlafrhythmus. Also
Ja.
irgendwann konnte ich dann um 12 nicht mehr einschlafen, dann um 2, dann um 4. Und irgendwann bin ich um 5 in der Früh eingeschlafen, bin um 14 Uhr aufgewacht, der Tag war eh schon vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, hey, schmeiß doch alles hin. Hab dann wieder begonnen, Schrott zu essen. Das wurde dann immer schlimmer und schlimmer. Bin aufgewacht mit einem Kater, mit Kopfweh, ohne dass ich Party machen war. Und das war dann einfach der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, hey, 8 Jahre, 7 Jahre vergehen, wenn du viel Stress hast, wenn du viel arbeitest, doch so. Ne?
Ja,
Also wenn du
absolut.
das, ich, es kommt mir zum Teil wie gestern vor, manche Momente, die doch schon 5 Jahre her sind. Und dann war ich gezwungen, auch mal zur Psychotherapie zu gehen und zu sagen, hey, ich musste jetzt über den Stolz, über meinen Stolz hinaus, ich brauche Hilfe.
Ja.
Weil das gibt's ja nicht, dass ich jeden Tag aufstehe und mir denke, ich meine, schöne Autos in der Garage gehabt, ja, in einer schönen Penthouse-Wohnung gelebt und viel Geld am Konto gehabt, aber ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht wahr sein, dass ich mich am liebsten jeden Tag umbringen möchte. Ich meine, so weit war es nicht, dass ich mir etwas angetan habe, aber
Ja.
keine Lebensfreude.
Ja.
Und man kann es oft gar nicht beschreiben, aber es ist einfach der Druck, der Stress und ein enormer Stresslevel führt zu allen möglichen Krankheiten. Auch, ich weiß nicht, habe dann auch begonnen, irgendwie viel Zigaretten und Shisha zu rauchen. Das war ja auch dann noch so ein Dings on top.
Ja.
Also das war echt eine schlimme Zeit, muss ich sagen.
Ja, das ist schon sehr, sehr krass. Was hast du für dich gemacht, sage ich mal, um rauszukommen dort? Du hast ja auch eine ganz coole Transformation gemacht. Du hast ja gerade schon erwähnt und auch danke, dass du da wirklich alles so offen teilst, weil ich glaube, das ist auch für viele Leute da draußen auch so ein wichtiges Thema, ja, Thema Mental Health und dass man da auch drüber reden kann und reden sollte, reden darf und dass man auch, wenn man mal irgendwie sich schlecht fühlt, dass man sich auf jeden Fall auch Hilfe holt. Und deswegen auch schon mal cool, dass du das geteilt hast. Was waren bei dir so die Punkte, die dir dann wirklich geholfen haben? Du hast wahrscheinlich Ernährung umgestellt. Was waren so die Sachen?
Das war irgendwie so komisch, aber zu der Zeit, wo ich wirklich sage, hey, ich hatte so viel an Geld zur Verfügung, dass ich mit meinem bescheidenen Lifestyle ruhig mal, sage ich mal, 30, 40 Jahre davon leben kann. Da wollte ich einfach wieder ein normaler Junge sein. Also ich habe mir die normalsten Klamotten gekauft. Ich habe irrsinnig eine Freude gehabt zur Schnäppchenjagd. Ich weiß nicht, also ich hatte wirklich damals so immer gedacht, gut, und alles Gucci und alles Louis Vuitton und Lambos hin und her. Aber das war irgendwie von heute auf morgen, wo das Geld dann da war, war es bei mir nicht mehr da, das Verlangen. Und ich bin dann eher umgestiegen, habe mir irrsinnig viel Sportgewand gekauft und bin dann regelmäßig trainieren gegangen, habe meine Freunde getroffen, die ich kannte schon seit über 15 Jahren, habe mir eine PlayStation 4, PlayStation 5, alle Konsolen gekauft, die ich nie hatte und habe jeden Abend einfach mit denen PlayStation gespielt, Call of Duty. Ich war trainieren, ich habe geschaut, dass ich mich gescheit ernähre. Das heißt, wir haben Fleisch gekauft, wir haben zusammen gekocht, wir haben gegrillt auf meinem Balkon. Und
Ja.
das hat mich dann langsam wieder zurückgebracht. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo das ganz stark bei mir war, kamen auch die Sommerferien. Das heißt, Mai, Juni, Juli, August, September, da habe ich einfach dann gesagt, gut, ich nehme die Zeit und verbringe die Zeit mit meinen Freunden. Und ich war dann nicht mehr in diesen teuren Luxushotels, was sich meine Freunde nicht leisten konnten, sondern bin halt einfach bei denen also mitgefahren zu irgendwelchen Dreckslöchern. Und dann habe ich erkannt, dass mir nichts im Leben mehr Spaß gemacht hat als das.
Ja,
Und nicht nur
krass.
die Geldjagd selbst.
Ja.
Und das sage ich vielleicht als jemand, der selber nichts hatte und immer von diesem materiellen Reichtum geträumt habe auf Instagram. Aber wenn es dann wirklich zu dem Zeitpunkt kommt, geht es dir wirklich nur um eine Sache, nämlich die Zeit mit den Ängsten zu verbringen. Irrsinnig viel Zeit mit meinen Eltern verbracht, war oft spazieren. Und ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber mit dem Lamborghini in der Stadt. Also, ich bin vielleicht nicht die Person, die auf sowas steht, aber ein Mittelfinger kommt schon immer wieder vor, ein Polizist. Es gibt auch nette, aber es gibt auch welche, die sagen, hey, der war zu laut, nee, zahle es jetzt. Bin
Ja.
letztens erst vor 4 Wochen vor Gericht gegangen, weil ich Einspruch erhoben habe, weil meine Reifen nicht gequietscht haben. Der war der Meinung, dass meine Reifen gequietscht haben. War der
Ja.
Meinung, dass er mir eine 800-Euro-Strafe geben muss. Er ist mal ausgestiegen und hat gesagt, Auto von Papa, ne? Und dann hat er gesagt, ja, er hat mich überall kontrolliert. Nicht, dass er mich schon fast aufs Revier mitgenommen hat.
Ja,
Das war,
krass.
ich war so wütend, dass ich dann natürlich auch meinen Anwalt alarmiert habe. Vor Gericht natürlich verloren. Hat er verloren, ich habe gewonnen.
Ja.
Aber diese Negativität, ich will das gar nicht mehr.
Ja.
Also ich will dieses In Your Face nicht und hey, ich bin so rich, ich will einfach eine gute Zeit verbringen. Und das ist auch was, was ich jetzt draus gelernt habe. Die
Ja.
Unternehmen, die ich habe, da arbeiten Leute mit mir, für mich, wo ich sagen würde, das ist wie eine kleine Familie. Wir gehen zusammen
Ja.
trainieren. Wir sind alle bodenständig, wir sind alle normal. Und es ist nichts lustiger wie ein Activity-Abend bei uns, wie, keine Ahnung, 30.000 Euro für Flaschen im Club auszugeben.
Ja, das stimmt definitiv. Das sind genau die Dinge, auf die es ankommt. Und das ist auch cool, dass du es erzählst, weil die Leute denken, glaube ich, auch immer so, hey, man fährt die ganze Zeit nur irgendwie mit krassen Autos rum oder so. Bei mir ist es auch so, hey, meine zwei Sportautos, die sind mega cool, die machen auch Spaß, aber die stehen zu 99% in der Garage.
Absolut.
Und ich brauche das tatsächlich auch nicht, dass die Leute schauen oder auch mal ein Foto machen oder es nicht cool finden oder was weiß ich. So, das ist ab und zu mal ganz cool, aber in den meisten Fällen fahre ich am liebsten einfach irgendwie ein normales Auto, wo man ganz normal rumfahren kann. Und das ist wirklich so eine Sache, wo man, wenn man kein Geld hat, wo man dann so denkt, boah, das wird später mal so krass werden und so. Und dann hast du diese Autos und dann fährst du relativ wenig, weil du dann irgendwie gar keine Lust mehr darauf hast. Das ist schon sehr
Ich
verrückt.
glaube, man muss aber auch ganz ehrlich gestehen, das ist jetzt die Phase danach. Ich meine, ich glaube,
Ja.
die erste Phase, wo ich den ersten Porsche eben mit 18 hatte, boah, da wollte ich natürlich auch am liebsten von Donald Trump und Putin auch gesehen werden. So, hey, der Larry
Klar.
sitzt jetzt in einem Porsche,
Ja,
ne?
ja.
Und überall Stories. Aber ich glaube jetzt, wenn man, das sind jetzt auch schon 6 Jahre her,
Ja.
merkt man, das ist zwar wirklich cool, man ist da in so einem High drinnen für ein Jahr oder so,
Ja.
aber irgendwann ist es dann halt, für mich ist es nur so eine Sache gewesen, es war ein Kindheitstraum, ich will damit nicht flexen und es ist immer wieder schön aufzuwachen und alleine steht, nur dass er da steht und er weiß, hey, das habe ich in meinem Kopf gesehen und jetzt steht er da, ist wichtig, dass du weißt, hey, du musst weitermachen, weil 95% der Zeit etwas aufzubauen ist anstrengend. Es ist zum Teil mit voller Druck, mit voll viel Stress, generell mit so viel Struggle, Misserfolg, dass du dann doch irgendetwas brauchst, was dir einfach sagt, hey, es wird sich auszahlen und hey, du hast dir schon mal was vorgenommen und du wirst es auch diesmal schaffen.
Ja, das definitiv. Also man sollte es immer für sich selbst machen. Auch so ein Auto oder eine Uhr oder so. Das ist auch cool, wenn man das für sich zu Hause hat und dann selber sich auch damit so beweisen kann, hey, es ist möglich. Aber es gibt ja viele Leute, die haben so die Intention, sich ein krasses Auto zu holen, um es den Leuten zu beweisen, dass sie es geschafft haben. Und das ist halt der falsche Weg, weil man wird auf noch mehr Negativität stoßen und enttäuscht sein eigentlich. Deswegen. Man sollte es nie aus Ego-Gründen machen, immer für sich. Und dann ist es auch cool, sowas zu machen. Ich feiere das selbst extrem, wenn sich jemand irgendwie ein Lambo holt oder so. Oder wenn ich sowas auf der Straße sehe. Ich finde das unglaublich inspirierend. Und deswegen, das waren schon gerade ein paar richtig, richtig coole und auch gute Golden Nuggets, die du wirklich geteilt hast. Und deswegen, Leute, schaut auf jeden Fall auch auf eure Gesundheit. Bei mir war das relativ ähnlich. Ich hatte auch so die Zeit, wo ich, die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, kennen die Bilder, wie ich zugenommen hatte. Ich war bei meiner besten Zeit, glaube ich, bei 137 Kilo oder so. Ich bin jetzt mittlerweile wieder so bei 90. Und in der
Krass.
Zeit war es auch so wie bei dir. Ich habe nur Schrott gegessen, viel Stress. Und bei mir war es irgendwann so, ich konnte eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Ich war so fertig, so müde und mir ging es einfach so schlecht damals, dass ich auch gezwungen war, so mein Leben umzustellen, wo ich dann dieselben Erkenntnisse eigentlich hatte wie du, ja, dass es darauf ankommt, nicht nur sich ein Imperium aufzubauen, sondern dieses Imperium vielleicht auch wirklich zu leben, zu schätzen. Ja, bei mir war es teilweise so, wahrscheinlich war es bei dir ähnlich, ich war in irgendwelchen coolen Luxusurlauben, die habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich war eigentlich nur im Handy, ich habe eigentlich nur schon wieder gearbeitet in meinem Kopf und so weiter. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich so viele Kleinigkeiten einfach so unglaublich krass wertzuschätzen weiß. Und ja, dementsprechend musste ich auch sehr, sehr viel umstellen, auch Training umstellen, Ernährung umstellen. Deswegen an alle, die hier zuhören, Schaut wirklich, dass ihr auch auf eure Gesundheit achtet, dass ihr zum Sport geht. Ja, ihr könnt schon mit so viel Kleinigkeiten euch sowas Gutes tun, dass ihr einfach gute Sachen esst, ja, einfach regelmäßig zum Sport geht, rausgeht und so weiter. Und dann könnt ihr natürlich auch solche Sachen teilweise einfach so ein bisschen vermeiden. Und ja, deswegen danke schon mal fürs Teilen. Wirklich sehr, 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 sehr cool. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu diesem Punkt. Ja, du hast ja jetzt so ein bisschen erzählt, okay, wie hast du angefangen? Dann kam ja dein großer Deal, sage ich mal, mit 40, 45 Millionen. Wie sieht's heute aus? Was machst du heute? Du hast ja erwähnt, so, du hast 8 Firmen. Du bist ja auch so ein bisschen im Software-Space unterwegs. Wie sieht so jetzt dein Alltag vielleicht auch aus oder auch deine Unternehmen?
Ja, also was ich aktuell mache, ist abgesehen im zu meinem AI, zu meiner AI-Software-Firma, komme ich ein bisschen später dazu, generell sehr viel im Bereich Investments. Also ich habe mir einige Immobilien gekauft, also bin Teilhaber von einigen Fachmarktzentren. Warum Fachmarktzentren? Das war einfach, ich meine, es gibt ja viele Asset-Klassen, von Wohnbau bis hin zu, würde ich mal sagen, Hotels oder Büroimmobilien, aber ich glaube, nach Corona hat sich das eben ein bisschen so geschiftet, welche
Ja.
Immobilien wertstabil sind, zum Beispiel die Hotellerie hat extrem den Glauben verloren. Man hat es einfach gesehen, einmal ein Lockdown und die Hotels wurden hinterhergeschmissen wie Dreck und davor haben es die Banken gerade noch anerkannt als eine wirklich profitable und stabile Assetklasse. Und Fachmarktzentren beispielsweise, das sind eben so kleinere Einkaufszentren, wo du eben den Aldi drinnen hast, ein Fressnapf, so eine Drogeriekette oder einen Friseur, was auch immer, wo Leute gerne hinfahren. Also habe ich in die investiert. Und die Kunst beim Investieren oder was ich verstanden habe, ist einfach der Leverage-Effekt. Ja, ich gebe jetzt einfach ein fiktives Beispiel. Du kannst 1 Million auf der Bank haben, bei einer Inflation von 7, 8%, die wir zum Teil auch schon hatten, ist dein Geld in ein paar Jahren nur noch vielleicht die Hälfte wert. Hingegen, wenn du statt 1 Million am Bankkonto zum Beispiel ein Einkaufszentrum kaufst, sage mal, egal was das jetzt ist, kann jetzt auch eine Büroimmobilie sein. Ich mache es jetzt einfach für die Rechnung einfach. Du nimmst 1 Million, du kriegst wahrscheinlich bei der Bank um die 3 Millionen als Hebel. Und wenn du gut einkaufst, gute Kontakte hast, schaffst du ja auch bis zu beispielsweise, ja, 5% Rendite ist super, super realistisch. Also wenn du wirklich Off-Market-Deals hast, dann hast du ja zum Beispiel auch 10%, ja. Und wenn du 10% machst von 3 Millionen Euro, also du hebst mit 1 Million 3 Millionen Euro, mit den 3 Millionen kaufst du dir eine gute Immobilie und
Ja.
kriegst 10% Rendite, sagen wir 300.000, und sagen wir, es sind dann doch nur abzüglich Zinsen, allem drum und dran, doch nur 5%, was du dann verdienst.
Ja.
Das Ganze sind 150.000 Euro. Und die pro Jahr, ja, das
Ja.
sind über 10.000 im Monat, die du eigentlich verdienst durch die Mieteinnahmen. Und das ist eben das, was die meisten auch nicht verstehen, dass wenn du jetzt beispielsweise 150.000 Euro lang 5 Jahre hältst, ja, diese Mieteinnahme, das
Ja.
sind 750.000 Euro nach 5 Jahren,
Das ist
ja.
crazy, ja.
Und das ist eben das, was Leute unterschätzen, was in der Zeit passiert in 5 Jahren, ja. Und nicht, was nächstes Jahr ist. Und wenn ich jetzt 1 Million jetzt hernehme und in 5 Jahren allein durch die Mieteinnahmen sind es dann 750.000, da hast du eigentlich dein Eigenkapital schon fast wieder zurück.
Ja.
Und was ich ja noch gesehen habe bei den Immobilien, ist ja, dass, ich meine, jetzt ist wirklich eine super schlechte Phase, ich will das auch nicht kaufen, aber ich rede nur davon, wie es die ganz Großen die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben. Dann kriegst du wahrscheinlich, wenn du die Immobilie hältst, in einem 5-Jahres-Zyklus, vermutlich statt 3 Millionen, 4,5 Millionen Euro. Super realistisch. Das ist das 1 Million, hast du 4,5 Millionen Euro gemacht, kann man so sagen. Ich meine, du musst natürlich das wieder an die Bank zurückzahlen, aber du
Ja.
hast zusätzlich 1,5 Millionen Euro beim Exit und 750.000 durch die Mieteinnahme. Das sind
Ja.
2,25 Millionen, die du zusätzlich on top verdienst, durch 5 Jahre warten, wenn du Geld hast. Das heißt, wir alle kommen vom Klinkenputzen, aber Level 2, Level 3 ist halt wirklich aus Geld mehr Geld zu machen. Und es ist verdammt schwierig, weil ich habe auch schon mal in einen Kumpel investiert, der meinte, der hat eine super gute Immobilie. Ich habe die bei der Immobilie prüfen lassen bei der Bank. Ich habe ihm das Geld überwiesen, anstatt dass ich es auf den Treuhänder bezahle. Der hat es ausgegeben fürs Party machen. Natürlich habe
Krass.
ich den geklagt. Der ist jetzt Privatinsolvenz. Super, bringt mir was. Gar nichts.
Ja.
Mein Geld ist weg. Und generell abgesehen von dem, was natürlich auch außerhalb in der Welt eben passiert. Die Leute wissen ja nicht, warum ist jetzt der Ölpreis so teuer oder warum sind die Lebensmittel so teuer, warum ist Geld überhaupt nichts mehr wert. Das hat ja viel mit der globalen Makroökonomie zu tun. Und viele Immobilieninvestoren erwischt das jetzt, weil die einfach nicht damit gerechnet haben, dass der Leitzins von 1% auf 7% geht oder
Ja.
auf 6%. Das heißt, Geld, was sie sich ausgeborgt haben, kostet auf einmal fast so viel wie das, was sie einnehmen. Und um das Ganze zu verstehen, um diese 360-Grad-View zu haben, habe ich gesagt, gut, ich muss mich mit dem Bereich beschäftigen, weil viele Leute, die ich kenne, die im Milliardenbereich sind, die kennen sich damit aus. Die
Ja.
wissen, was es ist, Geld zu hedgen. Die wissen, wie, was es bedeutet, Geld nicht in Euro zu lassen, sondern im Schweizer Franken oder doch in den europäischen Dollar, der jetzt stark wieder an Prozenten zugenommen hat durch Trump. Geld nicht einfach liegen zu lassen, sondern allein für den S&P 500 oder in den Nasdaq zu investieren, da hätte man 20, 30% mitnehmen können. Und das ist halt eben auch die Kunst, wo ich sage, damit muss man sich beschäftigen. Also die einen geben es wieder aus
Ja,
und die
klar.
anderen bauen Wohlstand auf. Und zwar, ich sage jetzt nicht, um, sage ich mal, einfach nur kapitalistisch zu sein, sondern einfach Freiheit zu haben. Weil ich bin jetzt auch mittlerweile 26 und ich kann mich erinnern, wie ich 18 war, da war das noch nicht ein Thema. Aber ich sage halt eben, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren würde ich gern Kinder haben. Ich würde gern sesshaft werden. Ich würde mir die Zeit nehmen, wo meine Frau schwanger ist, wo meine Freundin schwanger ist, dass ich mit ihr die Welt bereise, mich darauf konzentriere, dass das Baby gut aufwächst, weil ich eben eine schreckliche Kindheit habe. Da geht es halt nicht, dass ich halt jeden Tag um 7 aufstehe, sei es um 1, 2 in der Früh nach Hause komme. Und
Ja,
ich glaube,
klar.
diesen Wohlstand wollen wir aufbauen. Und den wird jeder aufbauen, dass er sagt, gut, ich habe da meine 5, 6 Immobilien. Ich habe da jetzt ein paar Projekte, auf die ich Bock habe, die mache ich. Wenn die nichts wären, dann wären die nichts. Aber wenn die was wären, ist es zusätzliches Cash. Aber plus das Asset-Volumen bringt mir 100, 200.000 im Monat rein. Das
Ja.
ist, glaube ich, das, wo jeder mal hin möchte. Dann kann man natürlich auch jeden Tag Flaschen kaufen und in den Clubs gehen, wenn es einen dann glücklich macht, Champagner auf dem Boden leeren. Aber investieren ist so viel wichtiger, denke ich. Und das ist das Game, was man halt drauf haben muss, wenn man in die nächste Instanz kommen wird. Vor
Ja.
allem, weil man eben nicht weiß, was passiert. Von heute auf morgen greift Russland die Ukraine an oder Lockdown oder ein weltweiter Lockdown geschieht durch Corona. Wir alle wissen es nicht.
Ja.
Wir stehen alle auf wackeligen Beinen.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also man muss auch ganz klar sagen, wir haben ja das jetzt auch in der letzten 1,5 Stunden so ein bisschen aufgezeigt. So, man muss sich erstmal den Cashflow aufbauen, dafür muss man tun, aber wenn man sich wirklich ein Vermögen aufbauen will, das ist ja auch das, was ich hier immer wieder in den Podcasts sage, dann muss man Geld für sich arbeiten lassen, Geld investieren. Und ich selbst bin ja auch ein Riesenfan von Immobilien. Ich habe ja selbst auch einige verschiedene Immobilien und deswegen finde ich es auch cool, dass du es jetzt gerade eben ansprichst. Also würdest du auch sagen, so Immobilien sind so dein Lieblingsinvestment?
Absolut nicht. Ich glaube, die gesamte global, ja, oder die ganze globale Makroökonomie an sich per se, einfach dieser gesamte Finanzmarkt, ist
Ja.
irrsinnig spannend. Weil wenn
Ja.
du das große Bild kennst, dann weißt du, wann du in Immobilien gehst, wann du in Assets gehst, wann du in Gold investierst, wann du in Öl investierst, wann du in Aktien investierst, wann du lieber in Anleihen oder ETFs investierst. Und ich glaube, es wäre klug, einfach sich damit irgendwann zu beschäftigen, weil die größten Player der Welt, Großbanken, was machen die? Die tauschen oft den Euro in USD um und machen damit Prozente.
Ja.
Und wenn du Immobilien auch kaufst, ich meine, ersten paar Jahren haben wir alleine mit Vermittlung richtig gutes Geld verdient. Also wir haben da zum Teil ein Grundstück vermittelt, da hat uns dann jemand 180.000 Euro an Provision bezahlt, ja.
Krass.
Und das war easy. Warum? Weil einfach so viele Transaktionen geschehen sind. Jetzt aber, wo die Leitzinsen so hoch sind, haben wir eine Teufelsspirale. Die meisten Immobilienunternehmer, die dachten, sie sind drei Züge voraus, haben geleveraged, haben variable Zinsen unterschrieben, die jetzt auf einmal dreimal so hoch sind zum Teil. Und jeder Immobilieninvestor denkt sich dann, oder andere Käufer denken sich, bei dem Leitzins brauche ich ja gar nicht kaufen, da verdiene ich ja nichts. Das
Ja.
heißt, die Nachfrage sinkt mittlerweile auf bis zu unter 50% wie vor ein paar Jahren. Und die overleveragten Immobilienunternehmer stehen gerade auf glattem Eis, muss man dazu sagen. Und keiner weiß warum. Das hat ja nicht einfach so, weil jetzt das Jahr 2024 gekommen ist,
Ja.
sondern hohe Inflation, schlechte Wirtschaft, Deutschland selbst fällt vielleicht in die Rezession oder ist meiner Meinung nach zum Teil schon in der Rezession. Man sieht es am VW-Konzern, was da passiert. Und wenn du dich aber nicht mit dem Ganzen beschäftigst und dann kaufst du dir einfach blind Immobilien und denkst, in 3 Jahren bin ich reich, dann bist du halt auch wieder komplett falsch. Weil
Ja.
dieser eine Standort, wenn du jetzt zum Beispiel Immobilien analysierst bei einem Standort, ja, vielleicht gut, deine Analyse, deine Mikroanalyse ist gut, aber du solltest doch eher auch be Bescheid wissen, was passiert in der Welt, wann soll man in was investieren. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen auch mit dem Finanzmarkt beschäftigt und sich einfach damit interessiert und sich nicht immer denkt, okay, wenn Bloomberg jetzt mal News rausbringt, da einfach wegschaltet,
Ja.
dass man da ganz gut wachsen kann, weil es trifft auch Unternehmen. Und wir hatten auch eine Dotcom-Blase damals und es gibt immer Blasen. Und ja, ich denke deshalb per se, Immobilien ist super zum Leveragen, zum Halten, aber die Frage ist halt, was? Ja, kleine Immobilien, Wohnimmobilien, Büroimmobilien bis hin zu Fachmarktzentren.
Ja.
Ja, ist ein ganz großes Kapitel.
Ja, definitiv. Also klar, man kann da auf jeden Fall viel Geld machen, aber wie du gerade auch angesprochen hast, wichtig ist ja auch, sich ja nicht alles nur auf eine Karte zu legen. Das ist ja eigentlich so ein Investment-Tipp, den kriegt man eigentlich sofort, auch
Absolut,
wenn man
ja.
es googelt. Aber es ist eigentlich so ein wichtiger Tipp, ja, dass man sich mit verschiedenen Märkten auch auseinandersetzt, dass man sich auch breit aufstellt und vor allem auch Dinge ausprobiert, weil ich meine, du hast investieren wahrscheinlich auch sehr, sehr gut dadurch gelernt, dass du es halt einfach gemacht hast und dass du einfach mal gesehen hast, hey, was funktioniert für dich gut, hey, wo verlierst du vielleicht Geld, weil ich kenne, glaube ich, auch so gut wie niemanden, der schon viel Geld mit Investments verdient hat, der noch kein Geld verloren hat, so. Ich schätze, du hast auch das ein oder andere Investment mal platziert, was vielleicht nicht so gut war. Das gehört dazu und man lernt halt einfach dazu und deswegen ist auch hier wichtig, stellt euch, wie gesagt, ruhig ein bisschen breiter auf, und vor allem auch lernt was über Geld, ja, weil das ist ja das, was man in der Schule und im Studium eigentlich nicht wirklich tut, weil man es eigentlich nur in der Praxis lernen kann oder von Leuten halt lernen kann, die selber viel Geld investieren und deswegen finde ich das auch super wichtig, was du eben angesprochen hast. Man soll sich mit den Märkten beschäftigen und zwar jetzt nicht einfach irgendwie die Tagesschau schauen, sondern wirklich mal ein bisschen tiefer reingehen und ja, da sich einfach weiterbilden. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Dadurch, dass du ja, sage ich mal, auch mehrere Unternehmen hast, schätze ich mal, ist ja auch einer deiner Geschäftsmodelle oder auch Investmentmodelle dein Geld auch immer wieder in neue Unternehmen zu investieren, oder wie machst du das?
Also in Unternehmen investieren, ich bin da grundsätzlich offen, aber passiert relativ selten.
Ja.
Und ich glaube, man kann genügend Geld bekommen, wenn man es haben möchte, durch Venture Capital mittlerweile. Also da lese ich selber manchmal Berichte durch, wo ich mir wirklich dachte, okay, krass, dass manche in sowas investieren, aber ich rede von Summen von 15 Millionen, 20 Millionen Euro eingesammelt für, ich möchte jetzt keine Ahnung, Blumen züchten, blöd gesagt, ja.
Ja.
Erste Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro. Nein, es ist grundsätzlich schon so, dass ich sage, ich helfe schon Startups dabei, Finanzierungen zu bekommen, also Venture Capital zu bekommen. Aber ich bin grundsätzlich nicht unbedingt ein Riesenfan davon, weil ich der Meinung bin, so, jetzt kriegen manche Startups 20 Millionen Euro Funding. Ja. Die haben noch nie mit einem Unternehmen geführt, was, würde ich mal sagen, zum Beispiel 20 Millionen Euro Umsatz macht. So, jetzt
Naja,
drückst du dem
klar.
20 Millionen Euro in die Hand. Natürlich dürfen die nur damit begrenzte Sachen machen. Aber ich glaube, was uns ja ausmacht, ist, wir haben ja vieles begonnen mit 0 Euro Startkapital. Also bei dem 75 Millionen Euro Maskendeal zum Beispiel habe ich 0 Euro investiert. Ja, in
Ja.
keine einzige. Und ich glaube, wo findet man die Motivation? Oder ich stelle mir oft die Frage, ich meine, von den meisten hörst du ja dann auch viele Jahre dann nichts mehr. Natürlich gibt es dann das eine oder andere Unicorn wie Uber. Aber wo ist da die Motivation, 50.000 Euro oder wenn nicht sogar 20.000, 30.000 Euro Aufträge anzunehmen vom Kunden, wenn du halt gefühlt 5 bis 10 Millionen funded bist?
Ja.
So. Und ich mag mehr dieses Klinkenputzen. Und dass ich halt eine gewisse Art von Proof of Concept sehe. Nicht nur das Geschäftsmodell per se, sondern was der Mensch bereit ist zu geben und wie er die Probleme löst. Und das dann ins nächste Level zu bringen. Weil ich glaube, Geld ist die eine Sache, aber mit dem Netzwerk selbst, mit Know-how, mit Erfahrung, das kommt zuerst und dann das Geld.
Ja.
Und von dem her, ich investiere nicht so oft in Unternehmen selbst, weil ich nicht weiß, was macht er mit dem Geld? Ne? Also, wenn ich jetzt mal ein Startup gründe und ich kriege jetzt einfach mal 20 Millionen aufs Konto, ich selbst in der Position, wo ich heute bin, wo ich die Unternehmen aufgebaut habe ohne Geld, würde ich sagen, würde ich vielleicht nicht sorgfältig damit umgehen, wenn ich es davor nicht gekannt hätte, wie es ist, mit 0 Euro zu starten.
Ja.
Ja. Also wenn ich das jetzt einfach mal 20 Millionen bekomme oder ein paar Millionen, dann denke ich mir, werde ich damit einfach nicht als Newbie, würde ich mal, als jemand, der startet, ja, als Startup, würde ich vielleicht nicht ganz intelligent damit umgehen, oder? Weil
Ja.
ich bin noch immer einer, der sagt, also eine schlanke Kostenstruktur ist das, was ich immer bevorzuge und was mir super wichtig ist. Ja, warum muss man für den Sessel jetzt unbedingt 2000 Euro ausgeben, wenn es für 40 auch geht? Ja, die Arbeit wird dadurch nicht schneller
Ja,
erledigt.
definitiv. Das stimmt. Nee, klingt auf jeden Fall super interessant. Und ja, ich sag mal so, Thema Investment super wichtig. Wie gesagt, muss man einfach verschiedene Dinge auch für sich so ein bisschen ausprobieren. Du hattest es vorhin ja auch schon erwähnt, dass du in deiner Softwarefirma, glaube ich, über 100 Mitarbeiter hast oder 100 Mitarbeiter knapp oder so. Genau, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, weil was würdest du sagen, was sind so wirklich wichtige Schritte oder Top-Tipps, seine Firma auch so groß zu machen? Weil wir haben ja jetzt auch so ein bisschen darüber gesprochen, okay, wie ist es, das erste Geld zu verdienen, so, wie ist es dann dementsprechend vielleicht auch die nächsten Schritte zu machen, mit Mitarbeitern einzustellen. Aber was würdest du sagen, ist so ein entscheidender Punkt, dass man sein Unternehmen wirklich auf ein Level bringt, wo man ja viele Multimillionen auch vielleicht monatlich macht, wo man viele Mitarbeiter auch hat, 100 plus. Was sind da so die wichtigsten Punkte in deinen Augen?
Ich glaube, man muss auf jeden Fall das Timing gut erwischen. Also, wir haben das jetzt gehört bei mir im E-Commerce-Bereich. Man hat das jetzt auch
Ja.
erfahren, was bei mir passiert ist durch den Medizinhandel, was zum Beispiel jetzt nicht mehr läuft, ja, und viele
Ja.
Dinge, die ich damals gemacht habe, auch nicht mehr laufen, ist grundsätzlich das Timing, ja, und ich bin keiner, der gerne springt, und es war auch nie meine Absicht zu sagen, gut, ich mache jetzt das und dann mache ich das und das andere lasse ich liegen, sondern ich möchte etwas aufbauen, was ich weiterhin aufbaue, auch wenn ich mal nicht dabei bin. Aber es muss einen Markt dafür geben, und ich glaube, man braucht ein skalierbares Geschäftsmodell. Wir im AI-Bereich, wir sind einfach aktuell zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es
Ja.
gibt jetzt diese Transformation. Man sieht es in den Aktienmärkten, wie stark Tesla und Nvidia gehypt werden aufgrund von AI-Fortschritt. Damals, als das Internet ja erst geboren wurde, und ich bin ja 1998er Baujahr, ich habe das ja trotzdem in meiner Kindheit so mitverfolgt, ne? Das erste Nokia-Handy mit dem Webbrowser. Da
Ja.
hätte ja niemand gedacht, was das Internet alles anrichten wird. Ich meine, von Cloud-Systemen, dem World Wide Web sowieso davon abgesehen. Ich rede jetzt von Netflix, Spotify, Social Media Network. Ja, also, oder die Art, wie wir jetzt gerade kommunizieren,
Ja.
alles entstand durch das Internet. Und jetzt sind wir gerade in einer Ära, wo wir künstliche Intelligenz dazu bekommen als Mensch.
Na.
Das heißt, wir haben etwas, was zum Teil in manchen Sachen nicht nur schneller, effizienter und auch viel klüger ist als der Mensch, ohne Emotionen. Das heißt, komplett mit Rationalität. Und ich glaube, in der Forschung wird das ganz krass sein. Weil früher, also wenn man das jetzt so ein typisches Beispiel macht, ist, wie macht man das in der Forschung? Man versucht alles Mögliche und schaut, was rauskommt. Man das testet das mal auf 1000, dann auf 10.000, und so kreieren wir Studien. Und die künstliche Intelligenz macht das halt zum Teil in der Biotechnologie, oder Papers, die ich gelesen habe, können vom Ursprung dort anfangen. Das ist ein gut, das ist das Periodensystem. Wir haben Atome, wir haben Moleküle, und nimm das und entwickle daraus das beste Medikament, ohne dieses Trial and Error, sondern einfach dieses Forschen ins Unendliche. Und auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, ich kann es kaum selber ausdrücken, wie fasziniert ich davon bin. Ich meine aber auch angstig, wie viel Angst ich auch davor habe, was kommen wird, weil ich glaube, wir alle wissen jetzt nicht, was in den nächsten 3 Jahren passieren wird.
Ja.
Mit dem Internet kamen nicht nur Vorteile, sondern auch das Dark Web. Und künstliche Intelligenz wird einfach ein Thema sein. Und wir werden in 10 Jahren zurückschauen und uns denken, dass wir aktuell in einer Steinzeit leben.
Ja,
Und
das
das ist dann
stimmt.
für mich der Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mit einer Firma an die NASDAQ. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben nicht hinbekommen und so viel versucht, dass ich sage, es wäre jetzt fast eine Schande, irgendwo jetzt einfach das Handtuch zu werfen. Ich habe
Ja.
viele Jahre meines Lebens damit verbracht, einfach nur nicht zu leben, sondern aufzubauen, dass ich gesagt habe, gut, das ist noch ein Ziel, ich habe Ehrfurcht davor. Und aufgrund dessen, ich denke, man muss da wirklich das richtige Timing an der Seite haben, an seiner Seite haben. Also jetzt nicht gegen die Welle zu schwimmen. Und ich glaube, es ist mit AI möglich, mit der künstlichen Intelligenz. Und hätte mir damals jemand halt gesagt, gut, du wirst einen der größten Regierungsdeals über die Bühne bringen in Deutschland, hätte ich dem gesagt, hey, niemals, ich komme nicht aus dem Medizinhandel, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe sowas
Ja.
noch nie gemacht. Aber nach diesem Ereignis habe ich mir einfach gedacht, lass es versuchen und probier so lange, bis es fliegt. Und stell dir nicht die Frage, ob es fliegt, sondern wann es fliegt und mach's einfach. Das ist auch so eines meiner Lieblingsquotes.
Ja.
Und ich glaube eben, ja, mit KI und wenn man jetzt nicht komplett gegen den Strom schwimmt, beispielsweise App-Entwicklung und oh, was soll ich sagen? Es gibt ja viele Bereiche, die sind einfach komplett übersättigt, ja.
Ja.
Also so App-Entwickler gibt es Tausende, Java-Entwickler, aber in Richtung Machine Learning, glaube, da erwartet uns noch viel, da gibt es noch viel, da kann man noch viel machen. Und so sind wir in den Bereich hineingegangen. Ich hatte einfach diese Idee und ich dachte mir, boah, also Bucket, let's do it. Also das habe ich mir einfach sofort gedacht, als ich mit GPT eine gewisse Zeit lang gearbeitet habe, wie anders ich Sachen angehe, wie viel mehr Effizienz ich habe.
Ja.
Und ja, es gibt ja viele Leute und viele Menschen, die haben ja damals auch das Internet verfeinert und haben gesagt, was ist denn das für ein Kastel?
Ja,
Das
ja.
braucht ja niemand. Das ist völliger Schwachsinn. Ich
Ja.
mag den klassischen Weg. Jedes Großunternehmen hat mittlerweile fast einen E-Commerce-Store auch oder kommuniziert über E-Mail oder eine Webseite.
Ja. Das ist schon crazy, was so die letzten Jahre passiert ist und wie schnell die Entwicklung allgemein ist, so in der Digitalisierung. Es wird ja gefühlt auch immer schneller. Deswegen, das ist schon wirklich eine Sache, wo man sagt, hey, man kann solche Dinge einfach nicht studieren oder so. Ja, es ist so unglaublich schnelllebig. Man muss da einfach dabei sein und man muss sich die Sachen selber aneignen, weil man muss dazu sagen, deine Softwarefirma ist ja auch, du selbst, du hast ja nie irgendwie Wirtschaftsinformatik oder so studiert. So, du hast jetzt eine Softwarefirma mit 100 Mitarbeitern.
Ja, absolut. Und ich finde, man kann sich einfach die Beispiele an anderen Leuten nehmen. Jetzt nicht explizit an mir, aber was ich einfach liebe, ist, ich schaue mir diese Gründer wie ein Jeff Bezos, Elon Musk oder
Ja.
Steve Jobs gerne an, bevor sie an die NASDAQ gekommen sind, bevor sie zu einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt geworden sind. Und Steve Jobs beispielsweise, die haben mit Steve Wozniak, die haben ja wirklich den ersten Computer erfunden. Die haben das erste iPhone erfunden. Also das
Ja.
erste, also wirklich mit dem Touchscreen. Ich habe mir die Keynote jetzt angeschaut von 2006, dass man da
Ja.
so reinzoomt. Alles,
Ja.
was für uns jetzt komplett normal ist, haben die
Ja.
erfunden.
Ja.
Ein Elon Musk, der hat sich einfach gedacht, ja, Raketen sind zwar cool, ja, die kann man halt raufschießen, aber die kommen halt nicht mehr runter. Aber was ist, wenn man die Rakete per se als Form so hernimmt und sagt, man landet die einfach, dann hat es ja wieder einen anderen Zweck. Nämlich, dass ich irgendwo schnell hinfliegen kann und wieder zurück. Und es ist
Ja.
nicht nur noch ein One-Way-Ticket. Und dann hat er sich gedacht, ich nehme ein paar Bücher und lies mir einfach täglich etwas über Raketenwissenschaft durch. Er hat, wie er seine Freundin gedatet hat, seine geschiedene Frau mittlerweile, die hat auch in der Keynote gesagt, ja, Elon hat zu mir gesagt, nach dem ersten Date, so, willst du mit mir in ein Hotel fahren, ein paar Raketenvideos anschauen? Und das klingt so banal, aber ja, man würde sagen, diese Leute sind verrückt, diesen Traum zu haben und es einfach zu tun, aber in Wirklichkeit, was ist schon Erfolg, außer es sich trauen zu tun, es so lange zu tun, bis es klappt und niemals den Glauben dran zu verlieren.
Ja, das war genau auch das Zitat, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und vor allem auch so seine eigene Realität zu bauen. Ja, man ist ja oftmals so in seiner kleinen Bubble drin. Man traut sich ja schon gar nicht mehr groß zu denken. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was du jetzt auch gesagt hast, mit so großen Gründern und so weiter, dann ist das schon für die einen super verrückt, aber eigentlich sollte es genauso sein. Jeder sollte seine eigene Realität bauen, ja, seine Träume verfolgen und sich nicht selbst für verrückt erklären, weil die Leute irgendwie sagen, hey, dein Traum ist super unrealistisch oder so. Weil, wie man ja so schön sagt, sind genau das die Dinge und die Menschen, die am Ende des Tages auch die Welt verändern, die, wie Steve Jobs auch gesagt hat, die verrückt genug sind, zu glauben, dass sie die Welt verändern können. Und deswegen, ja, da kann man einfach nur sagen, glaubt an eure Träume, glaubt an euch. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Botschaft hier so ein bisschen von diesem Podcast ist, den Leuten genau auch das zu vermitteln. Ja. Aber ich kann auch nur jedem empfehlen, deswegen ich fand es spannend, dass du es jetzt auch erwähnt hast, sich auch solche Stories reinzuziehen. Ja, ich habe mir auch diese ganzen Filme und so weiter mir angeschaut von Jeff Bezos und Steve Jobs und so weiter, weil man daran einfach auch super viel, finde ich, lernen kann, gerade als Unternehmer. Ich habe mir auch früher immer die ganzen Interviews von all diesen Menschen immer angeschaut. So, wie denken die, was machen die? Ich habe teilweise, als ich geschlafen habe, diese Interviews neben meinem Ohr laufen lassen, weil ich mir immer so gedacht habe, okay, das wird sich unterbewusst irgendwie bei mir reinbrennen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch so ein bisschen was gebracht hat. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man verfolgen sollte. Und ja, dementsprechend bin ich auch gespannt, was im Thema KI jetzt die nächsten Jahre gehen wird. Das heißt, du wirst dort auch wirklich die nächsten Jahre, sage ich mal, dabei bleiben und dementsprechend auch, sage ich mal, viel entwickeln wahrscheinlich, oder?
Ja, absolut. Also das Coole ist, was wir ja machen, ist, wir sind jetzt nicht die klassischen Dienstleister, sondern
Ja.
wir machen es hauptsächlich eben für größere Firmen wie mit Enterprise, zum Beispiel Daimler. Und die haben selber eben Ideen und wir können es bauen und selber die Ideen, kann man so sagen, mit erforschen.
Ja.
Das heißt, wir können von technischer Seite aus sagen, was geht, was nicht geht, was wir machen können mit ihren Ideen zusammen. Und einfach schauen, wie wir da Prozesse optimieren. Ich meine, da gibt es halt jetzt einige Dinge, die sind super cool, was ich nicht so besonders finde, wie so ein Sprach- und Chatbot. Ja,
Ja.
haben wir auch eine riesengroße Nachfrage und geholfen dabei, würde ich mal sagen, die Effizienz der Mitarbeiter herauszuholen. Das ist die eine Sache, da geht es jetzt wirklich um Effizienzsteigerung. Aber was mich so wirklich interessiert, ist die Forschung an sich. Ja, einfach zu sagen, gut, wir haben so und so viele Kundendaten, was können wir daraus machen? Wo sind die Similarities aus diesen Kundendaten? Woher kommen die meisten Kunden, aus welcher Branche und so weiter und so fort? Wie kann man zum Beispiel die Maschinen analysieren, sodass man gewarnt wird, wofür jetzt bald demnächst ein Service fällig ist, welche Maschinen zuerst eingehen werden? Diese Berechnungen, diese Prediction-Modelle, das ist etwas, wo ich denken würde, also vor allem Nvidia, der Gründer von Nvidia sagt immer Biotechnology. Und ich stimme dem völlig zu. Also das ist etwas, wo ich extrem gerne was machen würde und auch versuche etwas zu machen. Aktuell, wie gesagt, machen wir für die Enterprises sehr viel. Kann dazu, wie gesagt, nicht allzu viel sagen zu den jeweiligen Projekten, weil wir halt NDAs auch zum Teil unterschrieben haben.
Ja.
Aber ja, das ist mal der Anfang. Und ich glaube, einfach damit zu starten und irgendwann werden wir schon sehen, was die KI mit uns anstellen wird.
Definitiv, ja. Im Endeffekt kann man eh immer nicht so viele Jahre vorausplanen. So, du hast bestimmt auch schon oft die Frage bekommen, wie sieht dein Leben in 10 Jahren aus, dein
Ja.
Unternehmen? Es ist so unglaublich schwierig zu sagen. Du hättest vor Jahren auch nicht gedacht, dass du deinen Regierungsstil bekommst und so. Deswegen, ich glaube, man sollte immer versuchen, so im Hier und Jetzt einfach immer das Beste auch rauszuholen. Wie du schon sagst, jeden Tag so ein bisschen auch zu leben, als wäre es sein letzter. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Sache ist.
Ja. Und eine Frage, die du ja vorher noch gestellt hast, ja, wie sieht so mein Alltag aus? Ich
Ja,
glaube,
voll.
das ist vielleicht auch interessant für die meisten. Also ich habe ja mittlerweile einfach immer Teams aufgebaut. Also immer versucht, die besten Leute zu finden und die findet man tatsächlich. Ich gehe da selbst so auf LinkedIn und suche mir Leute raus und schreibe die an. Ja, also
Ja.
die besten AI-Developer in meinem Team, da habe ich einfach eingegeben, Catalyst Coding Contest, Capgemini, wer hat da gewonnen, habe die einfach angeschrieben und habe mich mit denen zusammengesetzt. Also ich bin nach wie vor sehr stark im Recruiting tätig. Ich glaube, das kann nie aufhören. Es wird auch
Ja.
nie aufhören. Sales-Bereich natürlich, Verhandlungen mit den Großkonzernen, Networken, also jetzt nicht mehr das Telefonbuch aufmachen, Leute anrufen, aber halt viel Networken, also mit Leuten auf einen Kaffee gehen, zu schauen, wie kann man die Netzwerke austauschen. Und last but not least, Troubleshootings. Ja, Troubleshootings sind halt da ein Problem mit dem Kunden, da ein Problem, interne Probleme, der eine Gesellschafter will mehr Shares, der andere macht nichts. Da den Saustall aufzuräumen und zu schauen, dass die Balance gehalten wird. Long story short, in Wirklichkeit bin ich durchgehend halt in Meetings in den verschiedenen Unternehmen oder bei verschiedenen Abendessen mit verschiedenen Leuten. Aber so sieht halt eigentlich mein Leben aus.
Ja. Wie ist es so mit Zeit für dich? Nimmst du dir auch wirklich so, dass du sagst, okay, du hast so fixe Tage, wo du sagst, okay, 2 Tage die Woche mache ich einfach gar nichts oder so?
Ja, ich hab lustigerweise die Balance gefunden, dass ich gesagt habe, Samstag, Sonntag. Also natürlich, wenn ich hassen würde, wird da was dabei entstehen, aber ich nehme mir das einfach. Ja,
Ja.
ich würde gerne einfach diese 2 Tage für mein Gewissen mittlerweile haben, weil die hatte ich in der Vergangenheit nicht, dass ich
Ja.
einfach weiß, ich kann ausschlafen. Ich kann auch mal einen Abend länger draußen sein mit den Freunden und nehme den Samstag, ich nehme den Sonntag immer mit der Familie. Unter der Woche gibt es auch einfach Tage, wo ich immer mit den Eltern etwas mache, also essen gehe, auch wenn es nur ein Abendessen ist.
Ja.
Das ist mir extrem wichtig. Und weil ich mich am Montag nicht stressen will, stehe ich auch immer Montag erst um 9 Uhr auf, nicht um typisch 6, 7. Weil ich mir gedacht habe, ich will nicht, dass am Sonntag, dass ich mich ärgere, dass ich am Montag um 6 und 7 wieder aufstehe. Aber
Ja.
sonst, ja, manche Tage sind halt schon von 7 bis 10, 11 Uhr am Abend. Aber effizient. Also viele Meetings, viele Sachen, die man regeln muss, und es macht mir nach wie vor Spaß, und ich habe gerade von allem ein bisschen. Also Sport, Eltern, natürlich auch intern in der Firma ist es, wenn mich Leute fragen, okay, wie ist denn das in der Firma so? Ja, wenn man viele Leute hat. Also so wie ich das aufgebaut habe, wie in einer Schulklasse. Ja, also das ist nicht, da kommt keiner mit dem Anzug und keiner mit einer Krawatte und sagt, hey, du kommst jetzt mit, du hast den und den Fehler gemacht, sondern wir haben einen Spirit, wir haben ein Ziel, wir arbeiten dorthin und haben den größten Spaß des Lebens. Deswegen sitzen wir manchmal zum Spaß auch noch bis um 0 Uhr im Office.
Ja, super spannend. Das hört sich nach einer guten Struktur an. Ich habe das mit dem Montag relativ gleich. Ich gehe immer Montag früh erstmal ins Fitnessstudio, weil ich mir auch immer gedacht habe, hey, ich will Montag immer erstmal irgendwas für mich machen. Meine Freundin macht es genauso, die geht erstmal am Montag in der Früh mal zu ihren Pferden und so. Ich finde das eigentlich eine coole Sache, weil es gibt zu viele Leute, die haben wirklich Sonntag schon irgendwie, oh nee, morgen ist
Ja,
Montag. Und
absolut.
ja, so soll es nicht sein. Und deswegen, ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben jetzt sowieso, ich schau mal auf die Uhr, wir sind schon knapp bei 2 Stunden. Wir haben ja schon so viele Themen jetzt angesprochen, sind wirklich auch tief in einzelne Dinge reingegangen. Deswegen auch schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich glaube, wir haben hier auch wirklich wieder was Gutes getan, weil mit diesen Learnings, ich weiß, dass die Community hier nicht nur sich die Sachen anhört und sagt, hey, das klingt cool, sondern die Community hier, und das schätze ich eben auch so, ja, die schreiben mit, ja, die setzen um, die hören sich auch im Podcast öfter an, und das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Ich weiß, dass allein aus diesem Podcast wieder viele Leute auch ja, mehr Umsatz machen werden, vorankommen werden in ihrem Unternehmertum und vor allem sich auch, glaube ich, gut inspirieren lassen konnten. Also man muss auch an der Stelle sagen, auch wirklich nochmal großen Respekt an dich, was du da die letzten Jahre für dich aufgebaut hast, wie du durchgezogen hast, und was du da alles für dich, sage ich mal, aus dem Nichts so erschaffen hast. Und das ist wirklich schon sehr, sehr cool gewesen, dass du jetzt hier mit dabei bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube dennoch, dass es jeder schaffen kann, und
Ja.
ich kann dieses Wunder nicht beschreiben, auch so, dass ich denke, dass es ja wegen dem Glauben, auch wegen Gott ist. Aber wenn man einen Willen hat, wenn man einen Traum hat und man arbeitet dafür und man ist bereit, das durchzuziehen, und man verliert nie den Glauben an das Gute, passieren auf einmal diese Wunder, wo ich bis heute nicht verstehen kann, wie das überhaupt passieren konnte. Also an guten Sachen, ja.
Ja.
Also es gibt viele Dinge, die habe ich mir gewünscht, gute Dinge, und die sind eingetreten. wo ich einfach dachte, das wird nicht passieren. Und ich glaube, dass jeder davon auch profitieren wird, indem er hart arbeitet, nicht aufgibt, immer das Gute in den Menschen sieht, gutes Herz hat, vielleicht auch zum Teil auch einen Glauben an Gott hat, dann wird man beschenkt mit allem im Ganzen. Und ich würde einfach wirklich nicht sagen, ich bin irgendwann jetzt irgendein Albert Einstein oder so. Also ich bin weit weg von dem. Weit,
Ja,
weit weg von dem. Ja,
ja,
ich bin nicht, ich will nicht mal sagen, ich bin 5% so gut wie ein Elon Musk oder so, weil ich
ja.
die als Vergleich genommen habe. Aber ich weiß auch nicht, man hat es einfach gemacht, das Netzwerk wurde größer. Es hat einfach, Dinge sind jetzt mittlerweile einfacher, es passiert. Und ich habe so viele Leute gesehen mit zwei linken Händen, die trotzdem nach 5 bis 10 Jahren den Marathon gelaufen sind und es irgendwie ganz, ganz weit nach oben geschafft haben.
Ja. Ja, das war nochmal eine gute letzte Botschaft. Man darf da nie den Glauben verlieren. Und ja, deswegen nochmal vielen Dank für das, dass du hier jetzt mit dabei warst und dass du hier deine Zeit auch investiert hast. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall spannend, wenn wir auch nochmal einen Teil 2 aufnehmen. Ja, das hängt aber natürlich auch so ein bisschen von der Community hier ab, ja. Wenn ihr sagt, wir sollen einen Teil 2 drehen, dann lasst es auf jeden Fall uns wissen. Schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram einfach mal euer Feedback. Wie gesagt, ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne noch in eurer Instagram Story markieren, wie ihr gerade den Podcast hört. Und ansonsten für alle, die jetzt noch nicht abonniert haben, abonniert spätestens jetzt, um wirklich auch nichts mehr zu verpassen und auch gegebenenfalls einen Teil 2 nicht mehr zu verpassen. Und ansonsten, Derry, gibt es noch irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, hey, das würdest du gerne noch teilen, aber ich glaube, wir haben ja schon wirklich sehr, sehr viele Sachen aufgegriffen.
Ich glaube, für Teil 2 wäre einfach cool, von der Community zu wissen, was hat Ihnen gefallen und
Ja.
welche Fragen haben Sie noch. Vielleicht können wir das ja im nächsten Teil abdecken und sonst wünsche ich jedem gutes Gelingen und ich hoffe, dass wir da ein Stück weitergebracht, also einige Leute ein Stück weiterbringen konnten. Und ja, ich wünsche mir einfach für jeden Jungen da draußen, jeden, der das hört, dass er einfach jemals erfolgreich wird. Und das einfach einmal lebt, weil ich denke, das Leben hat so viel zu bieten und es ist einfach so schön, wenn man das auch einfach einmal erlebt hat. Aber was bringt halt ein Porsche jemanden, wenn er 70 ist? Und ich wünsche es mir wirklich für alle und ja, bin froh, dass ich dabei sein konnte, das teilen konnte und danke auch für deinen Aufwand.
Ja, sehr, sehr gerne. Und es war auch der Grund, warum ich dich hier sehr, sehr gerne dabei haben wollte. Ich mache in diesem Podcast ja eigentlich so gut wie nie Interviews, sondern eigentlich immer Solo-Folgen, weil es mir wirklich am Herzen liegt, ja, die Leute auch wirklich bestmöglichst einfach weiterzubringen. Aber es war eine der besten Entscheidungen, dich hier mit reinzunehmen, weil ich jetzt auch vor allem gemerkt habe, dass die Dinge, die du jetzt geteilt hast, wie gesagt, auch die Leute wieder so gut weiterbringen können. Und jetzt liegt es an euch, Leute. Ja, ihr könnt jetzt die Dinge nehmen, wie gesagt, und sagen, es war ein cooler Podcast oder ihr geht wirklich in die Umsetzung, ihr setzt um. Das war auch immer so einer der Dinge, die mir wirklich am meisten weitergeholfen haben, immer in die Umsetzung zu gehen, die Dinge anzunehmen. Und deswegen, ja, freue ich mich auf euer Feedback, so wie es in den nächsten Wochen läuft. Wie gesagt, lasst es mich wissen, lasst Feedback da, lasst auch sehr, sehr gerne noch eine Bewertung da, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, hier auf Spotify oder Apple Podcast. Und ansonsten, ja, sage ich nochmal vielen Dank, Larry, und an die ganze Community sage ich schon mal auch danke fürs Zuhören jetzt hier. Ja, 2 Stunden haben wir geknackt. Und in diesem Sinne, ja, wünschen wir euch einen schönen Abend, morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.